Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zur Fotografie mit Chris Marquardt. Hallo Chris.
Hallo Holger, wie geht's dir?
Kürzeste Anmoderation ever, habe ich gerade gedacht. Ne? Falls du auf mein Covid anspielst, es wird immer besser. Wobei ich irgendwie
das ist gut.
Jetzt vor 14 Tagen ungefähr, oder ist es so die zweite Woche, wo ich richtig viel arbeite gerade oder auf altem Pensum arbeite und mein Auge zuckt. Also vielleicht bin ich noch nicht hundertprozentig wieder auf dem Damm.
Vielleicht solltest du trotzdem einfach noch nicht so voll aufdrehen, weil ja, man hört ja immer diese Horror-Stories von irgendwie Rückfall nach x Wochen oder so.
Das will ich jetzt nicht.
Das will keiner.
Nee, sonst kann ich kann nicht klagen. Nee, eigentlich kann ich überhaupt nicht klagen. Der Resonator geht weiter. Die Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren hat mein Angebot angenommen.
Hammer.
Der Podcast, wo ich neulich mal von erzählt hatte, wo wir auch Video beimachen, der Omnibus, den haben wir jetzt an den Start gebracht, rumpelt noch fürchterlich rum, das Ding, weil es dann ist ja immer so, ne, so, ah, das ist völlig simpel, hier bei Podigy so einen Podcast zu starten und so eine Seite einzurichten. Nein.
Du, aber es ist doch mit jedem Ding, wenn ich eins im Leben gelernt habe, dann, dass man Dinge anfangen muss, egal ob sie scheiße oder nicht sind, und dann werden die schon gut
irgendwann. Exakt, ja, nee, wir arbeiten jetzt dran, wir haben halt gesagt, es ist ja, ich weiß nicht, hatte ich die ganze Geschichte,
wir Wobei, ich wollte nicht sagen, dass es scheiße ist, ne? Also,
das wollte ich auch gar nicht so verstehen, ne? Gut. No offense, you suck, genau. Nee, wir haben ja richtig eine Firma gegründet dafür, ne? Also ist so richtig, wir haben gesagt, wir spielen jetzt mal Unternehmer sozusagen.
Ja, so GbR oder mehr so?
Nee, UG.
Eine UG.
Eine UG, die kleine GmbH. Also wir haben Geld in die Hand genommen, sind zum Notar, sind zum Amtsgericht und alles pipapo. Und es ist unfassbar teuer, das Ding überhaupt erstmal an den Start zu bringen. Also es war echt? Irgendwann sagte auch die Steuerberaterin, sagte, naja, sie haben jetzt so, ich weiß gar nicht, wir haben erstmal jeder irgendwie 500 Euro aufs Konto gezahlt. Mhm. Und die sagte noch, naja, wenn sie Firmengründung hinter sich haben, sind sie sofort insolvent, weil Was? Der Notar kostet so und so viel 100, das kostet so viel, das kostet so viel, das kostet so viel. Wie so, ach so, ja. Und dann hast du so Deutschland, Land der Ideen. Dann hast du so Zustände. Ja, wir brauchen, warte mal, wie war das? Wir brauchen ein Geschäftskonto. Ja, können Sie haben, wie ist denn Ihre Handelsregisternummer?
Ja.
Guten Tag, Handelsregister. Wir brauchen eine Handelsregisternummer. Ja, wie ist denn Ihre Kontonummer? Solche Sachen. Und dann dauert das ewig, bis du eine Steuer-ID bekommst und sowas. Das ist richtig krass. Okay, wir haben das jetzt beide nebenbei gemacht. Also Götz, mein alter Freund Götz und also mein alter Freund und Mitgeschäftsführer oder Mitinhaber, aber Götz, der hat auch noch einen ganz normalen Dayjob. Das heißt, wir konnten uns auch nur nebenbei sozusagen darum kümmern. Aber das hat Wochen, das hat Monate gedauert.
Weißt du, wie ich meine Firma gegründet habe?
Bin ich ja auch noch krank geworden und dann da ausgefallen. Dann haben wir hier und dann konnten wir uns nicht zusammensetzen, um die Sendungen aufzunehmen. Alles ganz furchtbar. Na, jetzt ist er am Start. Omnibus.fm heißt es. Wir experimentieren, also man merkt auch, wir experimentieren noch so ein bisschen rum, auch mit Länge. Wir hatten gedacht, wir machen nicht immer so ganz so lange Laberfolgen, sondern immer so 30 Minuten.
Ja, cool.
Und jetzt habe ich aber gedacht, nachdem wir jetzt so, ich glaube, wir haben jetzt irgendwie 5 oder 6 auf Halde liegen. Und jetzt habe ich schon gedacht, nee, eigentlich ist mir zu verbrauchermagazinig. Mhm. Eigentlich muss das mehr Gelaber und mehr Gelaber und Spaß sein und so.
Naja gut, du hast ja wenigstens ein ganz gutes, ich sag mal so, innen drin ein ganz gutes Portfolio an, was für Formate gibt es, wie funktionieren die und so weiter, weil du halt aus dem Fernsehbereich kommst.
Ja. Wie jetzt?
Was?
Fernsehen?
Ja, du hast ja mal Fernsehen gemacht, meine ich.
Ja, klar, aber als Aufnahmeleiter halt.
Ne? Natürlich, klar.
Nee, du bist, Konzeption und so, keine Ahnung von.
Ich habe noch nicht reingeguckt, aber ich
werde es reicht tun. Auch, du kannst auch reinhören. Also das mit dem Video, das ist tatsächlich, weil Götz unbedingt mit Video experimentieren wollte. Und der es geschafft hat, mich dazu zu bringen, dass ich mich vor eine Kamera begebe, was irgendwie auch, wo ich dachte, okay, es ist meine eigene Firma und vielleicht werden wir ja damit endlich reich.
Ah, ja.
Wir haben richtig gesagt, so, okay, wie viel Kohle haben wir? Also haben jeder eine Einlage gemacht in die Firma und gesagt, okay, dafür können wir so und so viel Sendungen produzieren. Ich weiß gar nicht, wie viel es jetzt sind insgesamt. Weil unser Experte, also der Autopapst, Andreas, der kriegt auch ein Honorar dafür. Hm. Das ist jetzt nicht so, dass wir sagen, hier, komm, mach mal mit, vielleicht klappt's ja, sondern im direkten Satz, so, du kriegst Geld pro Sendung so viel. Und so, okay, so und so viel Sendungen können wir davon produzieren. Ich glaube, bis September schaffen wir es oder Anfang September.
Aha.
August oder September können wir Sendungen produzieren, jede Woche, alle 2 Wochen eine Folge. Und dann haben wir kein Geld mehr. Sie haben halt gesagt, okay, wenn wir es schaffen, bis dahin über im Moment machen wir es per Steady und so PayPal kannst du Geld einwerfen. Patreon wollte ich auch noch dazu aufsetzen. Und haben halt gesagt, wenn wir, ich glaube, ein Tausender, da kommen, gehen ja dann auch noch so Gebühren für Steady und so runter. Also wenn wir auf Steady ein Tausender zusammenkriegen im Monat, dann können wir tatsächlich weiter produzieren. Dann verdienen wir noch nichts. Aber dann können wir immerhin einfach mal weitermachen schon mal.
Und dann musstet ihr Video machen, weil heute ja jeder Hinz und Kunz Video machen muss.
Ich glaube, Götz Argument war, Holgi, YouTube ist die größte Suchmaschine der Welt.
Das stimmt ja auch.
So habe ich den Salat und bin dann immer bei Video und wir du produzierst natürlich so batchweise, ne? Also so drei Folgen, ja, wir treffen uns dann drei Folgen und treffen uns sechs Wochen später oder drei Wochen später nochmal. Und irgendwie meinte er, nachdem wir die ersten fünf oder sechs aufgenommen hatten, die ersten drei noch ohne Bild, aber sagte Götz halt, übrigens Jungs, das nächste Mal bringt mal Wechselklamotten mit.
Damit nicht alle drei gleich aussehen. Ja. Ja, so macht man das.
Super, wie die so Vollprofis.
So macht man das. Oder ich hab mal so einen Video-Workshop für Lightroom aufgenommen und da haben wir drei Tage lang gedreht, aber ich musste natürlich alle drei Tage das gleiche Hemd tragen und hab dann am dritten Tag wirklich angefangen zu müffeln.
Ach Gott, wir sind aber, so geile Dilettanten. Ey. Wir sind
das
so
ist klasse, super. Oder?
Ja, absolut. Naja, so gesehen geht's mir gut. Also es läuft gut, Geschäft läuft gut.
Freut mich.
Nicht an allen Ecken, aber
ich klopf hier auf Hölzer genau. Und so.
Selbst die Sachen, die dieses Jahr nicht gut laufen werden, das weiß ich jetzt schon, selbst die werden gut für mich sein. Da rede ich dann drüber, wenn das Ei gelegt ist.
Ja. Bock, bock. Ich habe natürlich gerade ganz bewusst videotechnisch gestichelt, weil wir machen ja heute auch ein Videoexperiment.
Ohne mich,
ich gehe nicht vor die Kamera.
Ich habe extra so ein Klebchen auf den Rechner gemacht, wo, weißt du, so ein Schieber, wo ich die Kamera mit abdecken kann.
Ja, das ist ja
so
prima. Kannst du heute auch machen, weil du musst nicht vor die Kamera dafür. Okay. Nee, was ich mir gedacht habe, ist Folgendes. Wir quatschen hier immer total gerne so in der ersten Hälfte der Sendung über technische Themen und irgendwelche coolen Gadgets und Entwicklungen und so weiter. Mhm. Aber wir haben schon lange nicht mehr über Fotografie geredet. Über das,
stimmt,
das Bild.
Das stimmt.
Und wir haben ja so angefangen, ne? Ganz am Anfang.
Der Gang eines jeden Laber-Podcasts.
Nee, ist es nicht. Muss es nicht sein. Das wollen wir das heute stimmt. mal beweisen. Deshalb wollen wir heute mal wieder über Bilder reden. Ja. Und deshalb habe ich hier einen Webbrowser auf und der steht auf flickr.com/explore. Das ist eine Website, die also Flickr kennt man und Explore ist halt deren, ja, wir spülen mal die tollen Bilder nach oben, wobei wir haben uns auch schon drüber unterhalten, dass das ein bisschen müßig ist, also egal, auf jeden Fall sind da...
Das war, wo dann irgendwann ist da mal von mir ein Bild gelandet und auf einmal
hattest du Likes. Ja, ja.
Das war total geil, das war so ein scheiß Bild.
So ein kleiner Ego-Boost. Macht aber nichts, es ist zumindest mal so eine Vorkuration, die machen und deshalb können wir uns da Bilder angucken und ihr könnt mitgucken alle, weil wir haben das jetzt, und zwar nur diesen Teil, wo wir Bilder gucken. Das ist also keine Print-Sendung auf Video, sondern nur der Bilderguckteil. Den könnt ihr auf Video gucken und dafür gibt's einen Link in den Shownotes.
Wie wählen die, das hattest du, glaube ich, schon mal erzählt und ich habe es mal wieder vergessen, wie immer, wie wählen die aus, was bei Explore angezeigt wird?
Explore, der Algorithmus ist nicht öffentlich, weil ansonsten würde jeder versuchen, das Ding zu gamen und das ist natürlich ist zu vermeiden. Explore ist aber, so wie man reverse engineert hat, wohl so eine Kennzahl aus Engagement. Wenn du regelmäßig in der Community auf Flickr, also Flickr ist ein Social Network, wenn du da aktiv bist und schön auch gibst und nicht nur nimmst, also auch kommentierst und nicht nur einfach Likes einsammelst, dann wirst du wohl belohnt. Und wenn Bilder in einer relativ kurzen Zeit dann auch Aufmerksamkeit bekommen, weil sie von vielen Leuten geliked oder kommentiert werden, dann fließt das wohl auch in den Algorithmus mit ein. Und es fließt auch mit ein, ob du zahlendes Flickr-Mitglied bist oder nicht.
Ah, okay.
Da hast du also auch nochmal so ein bisschen einen Boost. Also kannst du dir quasi noch einen kleinen Boost erkaufen, indem du da die Pro-Mitgliedschaft abschließt. Ja.
Was ich hier habe, und ich weiß noch nicht mal warum, weil so viel Fotos schiebe ich da gar nicht hin, aber irgendwie fühlt sich das gut an, da die Pro-Mitgliedschaft zu haben.
Ja, mache ich, und Flickr ist das einzige, im Moment das einzige, also erstmal ist Flickr eines der ersten Social-Netzwerke überhaupt.
Stimmt, ja.
Flickr ist ewig alt. Und Flickr ist noch so, wird noch von Menschen geführt, die nicht nur Venture-Kapital im Hinterkopf haben. Die haben nämlich überhaupt kein Venture-Kapital. Das sind die Herrschaften von SmugMug.
Genau, die waren das, ja.
Die machen das, natürlich wollen sie damit auch irgendwo vielleicht mal was verdienen, aber die machen das im Wesentlichen, damit die Plattform weiterläuft und damit die Fotografie weiterläuft. Die kommen aus der Fotografie. Mhm. Und das ist einfach sympathisch.
Tja. So, das heißt, wir machen jetzt nicht die Bilderschau aus den Einreichungen, sondern sozusagen eine randomisierte.
Ich würde sagen, wir gehen einfach mal noch mal zu den Wurzeln von Vrindfoto zurück und gucken noch mal so ein bisschen Bilder an und die vielleicht aus einem Gesichtspunkt, nämlich das Subjekt. Was ist das wichtig an Subjekt. Dem Bild? Also wie gesagt, wenn ihr jetzt das Video aufhaben solltet, wenn nicht, wir versuchen so ein bisschen zu erklären, aber es ist tatsächlich jetzt sehr sinnvoll, da mal parallel irgendwie diesen.
Das heißt, die Zukunft dieses Podcasts liegt in seiner Vergangenheit.
Die Wiederholung tut ja gut.
Stimmt. Wiederholen heißt lernen.
Das ist auch tatsächlich ein Thema. Wiederholen heißt lernen. Also das Subjekt beziehungsweise das Motiv auf Deutsch, ne? Das, was am Bild wichtig ist. Und da wollen wir einfach mal ein bisschen drauf gucken. Und deshalb habe ich das auf und jetzt scrollen wir einfach mal ein bisschen rum. Und du siehst das jetzt auch live gerade.
Ich sehe, was du scrollst. Das ist so, ich finde, das hat ein bisschen was Übergriffiges, aber schon okay. Ich kann damit leben.
Du hast jetzt einfach Remote-Zugriff auf meinen Browser, so wie alle jetzt, die das gucken. Und da fallen einfach.
Moment, das nochmal eben, wie machst du das überhaupt, was du da gerade machst? Also klar, du spiegelst mir, du zeigst mir in einem Stream deinen Browser, aber also du schneidest das lokal mit und legst da einfach diese Tonspur jetzt drauf oder wie machst du das?
Achso, rein technisch mache ich jetzt Folgendes. Ich schicke dir erstmal einen Videostream live per OBS Ninja. Das ist dieses Open Source OBS, nicht OBS, dieses Open Source Video. Wie nennt man es? Wie kann man es nennen?
Conferencing.
Ja, ist eben nicht Conferencing, sondern mehr so ein Produktionstool, um Video von A nach B zu schicken. Mhm. Das kann ein Screenshare sein, den ich dir gerade schicke, oder das kann eine Webcam sein, oder es kann eine gute Cam sein mit HDMI und so. Und die landet dann bei dir. Und du könntest da jetzt quasi das mitschneiden, wenn du wolltest.
Ja.
Brauchst du aber nicht, weil bei mir hier auf dem Rechner läuft ein OBS. Das das OBS Studio, was ein Videoswitcher ist, ein softwarebasierter Videoswitcher. Und der schneidet dieses Fenster auch noch mit. Und was ich hier jetzt an Audio von dir bekomme und meine Audiospur, die mische ich hier quasi lokal zusammen und werfe die auch in OBS rein. Und da fällt hinten jetzt einfach eine Videodatei raus mit Sound.
Ich denke gerade, ich sehe halt deine Bookmarks.
Ja, die sehen die anderen nicht.
Was mag das wohl alles bedeuten, denke ich.
Die schäre ich nur dir, die habe ich auf dem, was ich aufnehme und was die Leute jetzt sehen, sind die weggekroppt.
Ah ja, sehr gut.
Da fängt das Bild oben bei dem schwarzen Flickr-Balken an.
Ja, alles klar.
Holger, über welches dieser Bookmarks wüsstest du denn jetzt gerne was? Meine Browser-Bookmarks.
Ich finde diese Abkürzung immer so toll, weil bei mir sieht das natürlich genauso aus.
Ja, da klar. Also,
TGS steht bei mir und
siehst du? Nee, du kannst mich über jedes dieser, da ist nichts Peinliches dabei.
Aber was ist dieser kleine Einkaufswagen? Was ist das?
Der kleine Einkaufswagen ist, wie heißt es jetzt nochmal?
Weiß ich nicht. Wenn du da jetzt draufklickst, dann geht es natürlich in dem Fenster auf, was du gerade aufzeichnest.
Genau. Der kleine Einkaufswagen ist ReviewMeter.
Ah, okay.
Und ReviewMeter ist eine Website, die durch gewiefte Algorithmen Amazon-Ratings überprüft. Und sagt, das Ding hat in Wahrheit eigentlich nur 3,5 Sterne und nicht 4,5. Da sind so und so viele Fake-Bewertungen dabei.
Ach komm, und. Das gibt's.
Ja.
Sehr geil, gleich mal in die Shownotes.
Tu
mal nicht in die Shownotes, damit die anderen den Scheiß kaufen und nur wir die tollen Sachen kriegen.
Genau. Siehst du, sowas habe ich in meinem Browser. Aber jetzt mal zu den Bildern.
Ja.
Oder?
Ja.
Machen wir nochmal. Also, wir wollen über das Motiv reden, über den Bestandteil des Fotos, der das Foto, was ist das Motiv? Vielleicht finden wir das erstmal raus. Wir gucken mal, Bilder. Welches von den Bildern soll ich mal anklicken?
Ach je, ich wollte gerade scrollen, aber das geht ja gar nicht,
verdammt. Nee, du kannst nur gucken. Du bist entmündigt.
Den Wald, den rechts oben, den Wald.
Den Wald, ja, machen wir den nochmal auf.
Wendover Woods
heißt's. Ja, ist in dem Bild, frage ich dich jetzt einfach mal, ist in dem Bild was wichtiger als der Rest?
Eigentlich nicht, aber notwendigerweise schon, weil du hast ja den Wald, im Hintergrund ist es diesig und je weiter du in den Vordergrund kommst, desto weniger diesig ist es. Dadurch wird der Baum, ja, der am dichtesten an dir steht, auch gleichzeitig am kontrastreichsten und dadurch wird er wichtig.
Naja, der wird auch wichtig, weil er schön groß ist, weil er im Vordergrund ist, weil er, weil er Kontrast hat, viel Kontrast hat im Gegensatz zum Rest vom Bild. Und der sitzt auch schön. Der sitzt so eingebettet zwischen den anderen Bäumen, die da so dunstig daneben sind. Also der hat quasi so ein Fächlein, wo er drin sitzt.
Und der am zweitest weit entfernte Baum, oder wie man es nennt, scheint das Bild auch genau in der Mitte oder ziemlich genau in der Mitte zu teilen. Und der Subjektbaum steht links davon. Ja.
Wobei die Location ist, glaube ich, gar nicht so wichtig. Also wichtig ist, der fällt natürlich ins Auge. Der hat auch was, ja, der hat auch noch ein bisschen was, der hat oben noch dieses Geblätter da, das so schön kontrastig. Einen
Vordergrund auch herstellt, ne?
Ja. Nochmal. Also ist für mich sehr eindeutig. Das Motiv oder das Subjekt, ich nenne es Subjekt, ist sehr klar. Jetzt darf ich eins aussuchen.
Okay.
Ich scroll hier mal so ein bisschen.
Ich halte mir so lange die Augen zu.
Brauchst du nicht. So, wir gucken uns ein Bild an von einem, ja, was ist es? Es ist ein rotes Bild, sehr rot. Es geht eine Diagonale durch, eine weiße und eine schwarze. Und dann ist da ein Mensch und der scheint diese Diagonale hochzugehen, vermutlich, weil dahinter sich eine Treppe befindet.
Ja, das ist ein Treppengeländer. Dieser schwarze Streifen ist ein Treppengeländer.
Genau. Ja, Subjekt ist klar.
Ja, der Typ, der da hochläuft.
Ist es der Typ oder ist es der Schriftzug hinter ihm, der Graffiti-Schriftzug?
Es ist schon der Typ.
Schon der Typ, ne?
Also Mensch ist auffälliger als Schriftzug.
Mensch trumpft also, Graffiti. Ja, es sei denn, genau, das Graffiti zeigt einen Menschen.
Genau. Oh mein Gott, Google ist implodiert. Wir haben Google gegoogelt.
Inception. Ist er wirklich, also da gibt's ja tatsächlich Dinge, die wichtiger sind als andere.
Ja.
Und in diesem Fall, also die Linien, die sind zwar hübsch und schön, aber wichtig ist der Mensch, weil A, Mensch, weil B, einfach anders als der Rest vom Bild. Mhm. Und da hat er noch eine gelbe Jacke an, die knallt natürlich, so kontrastmäßig.
Ja, gelbe Jacke mit schwarzen Ärmeln von dunkelrot, ist es ja fast schon, von einem oder relativ dunkelroten.
Und dann hat er noch so ein Kontrastmützchen auf.
Genau.
Das ist ja fast schon ein Auflösungsmesshut. So mit den feinen Linien drauf und so.
Was ich ja auch faszinierend finde, ist, dass er die Treppe hochläuft und währenddessen auf sein Telefon guckt. Das sind so Sachen, die kann ich nicht. Ne?
Warum fällst du dann gleich auf die Schnauze?
Ja, ich fange dann sofort an zu stolpern und zu taumeln. Das ist so. Nee, ich kann ja auch nicht Schlittschuh laufen, Rollschuh laufen. Das sind so Sachen. Also
das ist doch besser.
Nichts mit Füßen. Ah. Füße sind nichts für mich.
Tja, also klares Subjekt. Gibt's überhaupt nichts dran zu deuteln. Ich scroll mal langsam ein Stückchen vorwärts. Du darfst wieder.
Och, Florenz hier. Florenz ist schön. Ja, wieder hoch, da mit dem, da mittig, das, da, genau, Sunset in the Heart of Florence.
Ja, das ist doch die Brücke, wie heißt sie?
Die Brücke am Quai.
Nein, es ist nicht. Das ist die Brücke mit den ganzen, Ponte Vecchio, genau. Ja, Subjekt, jetzt.
Das Subjekt hat ein wenig, das ist, also zumindest ist es eine HDR-Orgie, ne?
Eine was?
Das ist HDR, oder? Das ist so sehr, wie das leuchtet.
Ja, da ist möglicherweise ein bisschen dran gebastelt.
Was ist das Subjekt?
Hättest du mal besser ein einfaches Bild genommen.
Naja, im Grunde ist schon die Brücke das Subjekt, aber
irgendwie schon, aber warum?
Du hast halt den Fluss, also du hast den Fluss, da, ne, durch Florenz fließt der Arno fließt durch Florenz. Steht sogar unten. Siehst du, unten steht Ponte Vecchio und River Arno, siehst du? Also du hast den Fluss, du hast Ponte Vecchio, also die Brücke, die über den Fluss geht. Der Fluss ist sehr still. Still ruht der Fluss und die Brücke spiegelt sich, inklusive der Gebäude am Rand auch.
Was ist das Fluss, Objekt? Der Fluss ist hauptsächlich deshalb ruhig, weil der Robert Cross, der das Bild gemacht hat, drunter geschrieben hat, dass er das 2 Sekunden lang belichtet hat.
Ah, dadurch wird der Fluss
glättet das Wasser ein bisschen. Ja. Ja, jetzt ist, aber das ist jetzt tatsächlich interessant. Also
was ist das Subjekt?
Wenn ich mir das Bild jetzt anschaue, dann ist es natürlich völlig klar Ponte Vecchio. Aber warum ist es das? Weil aus fotografischen Gründen, aus, also sag mal, gehen wir es doch einfach mal so Stück für Stück durch. Also ist da was Wichtiges im Vordergrund? Ja, nö. Nicht, ne? Nö. Haben wir was, was farblich vielleicht irgendwie knallt?
Na klar, ja, die also Brücke. Die Brücke Gelb. Und es ist ein sehr gelbes Gelb. Und wer jemals in Florenz war oder von Florenz auch Bilder gesehen hat, weiß um die Farbenpracht dieser Stadt.
Ja.
Was natürlich auch dann irgendwie, ne, ist halt Toskana, da hast du sowieso ein anderes Licht und alles ist irgendwie schön. Mhm. Und Florenz ist dann eben nochmal schöner obendrauf. Und das ist eigentlich, ich glaube auch, man kann Menschen dieses Bild einfach zeigen und jeder weiß sofort Florenz.
So. Ja, wahrscheinlich. Aber es kommt jetzt noch was dazu und das ist natürlich. Wir beide wissen, dass das die Ponte Vecchio ist.
Mhm.
Also wir haben ja auch ein Wissen über das, was im Bild ist. Und das verleiht dem natürlich auch eine Wichtigkeit, die über das Visuelle hinausgeht. Also für uns kann das total das Subjekt sein und für andere, boah, vielleicht eher nicht.
Ja.
Weil sie das nicht kennen. Also die Inhalte des Bildes, die sind nicht unwichtig.
Das heißt, das Subjekt ist eigentlich, was wir, ist die Vorannahme, die wir über dieses Bild getroffen haben, ohne dass wir das Bild kennen. Weil für alle anderen Menschen sieht das Ding halt aus wie eine von diesen komischen Tapeten, die du bei Ikea kaufen kannst, ne?
Ja, schon. Ja. Gehen wir mal weiter. Ich suche mir auch mal was
Psycho-Experimente.
Hier ist eins, da wird's auch nicht ganz klar. Na, klick. Hallo, ich habe geklickt. Ah, da ist es.
Na doch, da doch. Doch, also das ist ja, ich meine, das ist halt irgendwie eine Tiefgaragenauffahrt oder Parkhausauffahrt.
Schön düster.
Schön düster, gelb eingerahmt, die Straße selber, also wo man fährt, ein paar Glasbausteine auf der linken Seite und von hinten kommt Licht rein und es fällt ein Lichtfleck auf den grauen Asphalt. Und das ist das ganz eindeutig, das Objekt. Das ist auch das, wo das dein Blick als erstes hingeht.
Da ist es hell.
Da ist es hell,
das Kontrast.
Ja, ja.
Und das ist das, du hast natürlich recht, ne? das ist das einzig wirklich Interessante an dem Bild. Also, ich meine, ich find's interessant, weil ich die Geometrie mag, ne? Diese gelben Banden da links und rechts irgendwie so eckig um die Kurve gehen quasi.
Ja, und so gegenläufig auch die Glasbausteine. Ne? Also eigentlich wüsste man gerne, wie das Gebäude eigentlich aussieht. Also man hätte gerne einen viel weitwinkligeren Blick, weil so ergibt es wenig Sinn.
Tja, und dann kommt dieses.
Du kannst zwar irgendwie nach links hochfahren, aber warum gehen denn die Glasbausteine nach rechts runter? Mhm. So, das ist irgendwie sehr witzig. Ja.
Und das Licht, dann hast du natürlich zu dem Lichtfleck, der da ist, kannst du dir gleich noch Gedanken machen, wie kommt denn der da hin? Weil da ist ja in dieser Auffahrt und da ist hinten offensichtlich so eine Art Öffnung, Fenster, was weiß ich.
Mhm.
Und da scheint keine Sonne rein, sondern das muss ja quasi vom gegenüberliegenden Gebäude irgendwie da reingespiegelt werden, vom Fenster oder so.
Aha. Das ergibt Sinn.
Und das macht's interessant. Und dann sitzt dieser Lichtfleck wieder genau da, wo er eigentlich muss. Der nicht so weit links, nicht so weit rechts. Der ist so in diese gelben Banderolen da eingebettet. Quasi zwischendrin. Also eingerahmt.
Hm.
Ist schon spannend. So, warte. Jetzt darfst du noch mal. Ich scrolle mal ein bisschen. Boah, Flickr ist gerade echt lahmarschig. Warte mal.
Ich mach
mal
einen Refresh. Braucht ein bisschen, bis sich das hier aufbaut.
So, ja, das baut sich auch bei mir nicht auf. So, jetzt
scrollen wir mal ganz langsam. Jetzt baut's was auf. Was nehmen wir denn? Oh, das ist schön hier, diese Regenschirme, also diese Sonnenschirme am Strand.
Ach da, ja.
Das ist orange.
So, Sonnenuntergang mit Palmen, mit Bast.
Bast, redgedeckte Sonnenschirme.
Sowas.
Wer schon mal am Ballermann war, weiß, was wir meinen.
Aus Bambusfasern oder so.
Genau, irgendwie sowas. Ein paar Restliegen
stehen
auch noch am Strand rum. Der Sonnenuntergang ist so untergängig. Also die Sonne ist schon hinterm Horizont. Der Himmel ist orange bis lila. Ganz oben wird er schon lila. Dadurch säuft natürlich der Vordergrund ab. Also die Sonnenschirme, die liegen, der Sand, der mutmaßliche, sind schwarz. Was ist das Subjekt? Auch der Kontrast ist das Subjekt.
Mhm. Also für mich ist es
nichts führt deinen Blick, weißt du, sondern es ist da überall. Also ich habe jetzt keinen Fixpunkt.
So. Für mich ist es dann wahrscheinlich eher so die Sonnenschirme so als Gruppe. So, die Sonnenschirme. Und zwar glaube ich dieser innere Pulk an Sonnenschirmen. Da sie sind ja von außen, von rechts oben und links oben, so ein bisschen von den großen im Vordergrund stehenden, so ein bisschen behütet. Die mit den Fusseln. Und dann ist das, also hat schon fast was wie Papaschirm, Mamaschirm und Familie darunter oder so.
Interessant.
Das sind so Assoziationen, die ich jetzt habe. Einfach so
wild. Die habe ich halt überhaupt nicht, weil ich kenne dieses Bild. Ich habe dieses Bild 100-mal gesehen.
Echt?
Also mit eigenen Augen. Also ich weiß nicht, wo das ist, aber an solchen Stränden habe ich schon zigfach gestanden.
Okay.
Und dieses Bild zigfach gesehen. Darum verbinde ich damit eigentlich überhaupt nichts. Ja, wie soll ich sagen? Nichts Konkretes, sondern ist einfach so, da ist es wieder. Weißt du so?
Laguna Playa, das ist irgendwo Berberes, Valles, Malaga, España.
Malaga.
So. Ich find's trotzdem schön, weil es so wirklich so tief in diese Wärme, in diese Farbe reingeht.
Ich finde vor allem dieses Lila, was der Himmel dann macht, das hat man ja auch relativ selten, diese Farbe, finde ich.
Ja. Das hat meistens mit der, ich glaube, das hat meistens so mit der Luftverschmutzung zu tun.
Ja.
Was halt da oben gerade so an Partikeln in der Luft ist und wie die das Licht brechen. Tja. Das hier, was macht das Bild hier mit dir? Also wir sehen ein leicht ausgewaschenes Detail von einem, was ist das, ein Stück Seil und irgend so eine verrostete Feder, die da dranhängt.
Was macht das mit mir? Das macht erstmal gar nichts mit mir.
Allererste Assoziation war Galgen. Weil du hast Seil und du hast unten diese Feder, die aber so aussieht wie so ein Stück aufgewickeltes Seil erstmal. So wie man halt so einen Galgenstrick sich vorstellt.
Nee, das macht's mit mir. Das Bild
ist war meine allererste. Dann habe ich es mir angeguckt, dann war die Assoziation auch gleich weg, aber so.
Nee, das erzeugt allenfalls Ärger bei mir, weil immer wenn ich versuche, solche Detailaufnahmen zu machen, geht's schief.
Okay.
Aber sonst macht das nicht viel mit mir.
Nee. Ja, ich meine, Subjekt ist klar, ne? Das, ich sag mal Seil und Feder, weil die halt in der Schärfe liegen. Der Rest ist unscharf. Und unscharf heißt auch eher nicht wichtig.
Und das Subjekt, das ist ja eine der ersten fotografischen Faustregeln, die mir jemals jemand beigebracht hat. Und das war noch bevor wir unseren Podcast gemacht haben, das Subjekt möglichst nicht in die Mitte des Bildes zu setzen.
Ja.
Das ist da auch passiert, das ist ein bisschen nach links gerückt. Ne?
Wobei, da bin ich ja auch mittlerweile von ab. Also es gibt einfach genügend Bilder, wo das mittige Zentrale total gut funktioniert.
Ja. Total aber warum?
Viel Sinn ergibt.
Also warum funktioniert es manchmal und warum funktioniert es nicht? Also unter welchen Bedingungen funktioniert es nicht, dass wir das Subjekt ins Zentrum stellen? Wie jetzt zum Beispiel bei diesen vertrockneten Bäumen, die du gerade gezeigt hast. Da funktioniert es ja.
Ich kann jetzt ich hätte gerne eine simple, einfache, goldene Regel für dich an dieser Stelle. Aber ich meine, was machst du mit Symmetrie? Was macht Symmetrie im Bild? Und das ist ja, wenn du was in die Mitte stellst, hier haben wir ja eine Art Symmetrie. Da haben wir den Baum in der Mitte und dann rechts und links die zwei anderen Bäume. Und so eine Symmetrie, die erzeugt halt auch was. In diesem Kontext erzeugt sie Ruhe.
Ist das vielleicht auch die Antwort auf die Frage? Wenn es symmetrisch zu machen ist, kann das Subjekt in die Mitte?
Ich glaube, wenn du Ruhe haben willst im Bild. Also die Ruhe bedeutet ja in diesem Fall Stabilität in dem Bild. Ruhe, ja. Stabilität ist Symmetrie, das kriegst du auch bei Spiegelungen ganz oft hin. Also dass einfach so Teile aufeinander ruhen, aneinander ruhen und dem Bild halt so eine, in diesem Fall ist es jetzt hier, sind halt Nordlichter und ein Komet. Und darunter der Wald, der sich im Wasser spiegelt.
Unfassbar, so ein Foto, oder? Das ist doch, das kann man doch überhaupt nicht fotografieren. Das ist doch.
Das geht schon.
Aber Nordlichter, Neowise, der über den Himmel zieht und mit Schweif über den Himmel zieht und alles spiegelt sich in einem See. Scroll mal runter. Wer ist dieser Mann?
John Anderson.
Unfassbar.
Ja, der hat auch hat er nur 373 Pfaffs bekommen dafür. Da kriegt gleich mal ein Sternchen von mir. Der war natürlich zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Mhm. Und aber diese Ruhe, die hat natürlich, ne, es ist nachts, es ist Sternenhimmel, es sind irgendwie Nordlichter am Zappeln, das Wasser ist total ruhig und dann ist da diese Spiegelung. Also das Bild hat ein unglaublich festes Fundament. Und ja, das ist erstmal überhaupt nicht wertend, sondern das ist so bei einem Bild. Und dann gibt's andere Bilder, wo du dann die Symmetrie irgendwie rausnimmst. Nehmen wir mal ein bisschen was Abstrakteres hier von Irmgard Panzel. Alles beginnt zu blühen. Das sind irgendwelche blühenden Blüten. Da passiert irgendwas hier unten mit dem Bild. Das ist irgendwie so
eine
Textur drauf oder sowas wahrscheinlich. Und da ist irgendwie aus meiner Sicht viel weniger Ruhe drin.
Ja.
Ne, das wächst halt so irgendwie und hat so ein paar helle bunte Flecken. Nun ja. Willst du doch eins aussuchen?
Schauen wir mal nach Subjekten. Das ist wieder eins ohne Subjekt, auch nicht schlecht. Scroll mal weiter. Oh, was ist denn das rechts da? Ist das ein Kuchen?
Kuchen. Die Trigger für Holger. Oh, ist das ein Kuchen?
Oh, das ist sogar ein sehr schöner, also ein hübscher Kuchen, vor allen Dingen ein Kuchen, wo in der Mitte eine Kerze drin steckt, die gerade ausgepustet worden ist.
Mhm. Ja, das ist so richtig. Das ist so ein richtig komponiertes Bildchen, weil ja, du würdest ja so einen Kuchen, da liegen irgendwie so nackte Beeren drauf, die sind ja gar nicht mit Zuckerguss oder mit Glasur oder
beiläufig,
so.
Beiläufig hat er ein paar Himbeeren auf dem Tisch verteilt.
So drüber gesprenkelt, das macht man ja so eigentlich nicht. Das ist so klassische Kochbuchfotografie. Und die Kerze und dann natürlich nach dem Auspusten qualmt die da oben so ein bisschen. Ist schon hübsch.
Ja. Und aber da ist auch klar, was das Objekt ist. Es sind halt die Beeren, weil die sind rot. Also es ist einfach sehr knallig. Ne?
Ich habe mal für ein Kochbuch fotografiert und ich hab mich erst geweigert, sowas zu machen, wie hier noch ein paar Zutaten auf den Tisch werfen und so, weil das machst du ja zu Hause echt nicht, weil es muss alles wieder wegputzen. Aber es hat sich halt rausgestellt, nee, du brauchst sowas. Das macht Stimmung, das funktioniert, das schaut sich gut an, sowas.
Ja.
Tja. Ja, Subjekt, irgendwie natürlich der Kuchen.
Stück Kuchen, genau. Und dann aber interessant eigentlich der Rauch. Wenn man ihn gesehen hat, ist es der Rauch der Kerze, der zumindest
kann man ein bisschen größer machen.
Meinen Blick auf sich zieht.
Ja, und dann die roten Beeren halt. Also es ist so ein bisschen so, also das würde in so einem Backbuch wahrscheinlich toll passen.
Wo kriege ich jetzt Kuchen her auf die Schnelle? Das ist ja eigentlich...
Gehen wir mal weiter. Kuchen, wie wäre es mit, da ist noch ein herzförmige, das ist ein Omelette mit Tomaten.
Keine Ahnung, also es sieht jedenfalls irgendwie nicht gut aus, finde ich.
und dann nehmen wir mal noch so eins.
Jökulsárlón.
Mhm. Jökulsárlón, das ist in Island ein...
Ah ja.
So ein Gletscher, das sind Eisstücke von einem Gletscher. Subjekt?
Sag mal, ist das Aurora Borealis da links oben?
Es sieht so aus, aber das kann ja nicht sein, fotografisch. Die ist nicht, also ungewöhnlich, würde ich sagen. Ich glaube, das ist ein Komposit. Lass mal schauen, ob da was dazu steht. Das ist Blende 10 mit der 250. Sekunde. Nee, da siehst du keine Aurora. Die kann so hell sein, wie sie will, tagsüber. Nee, das ist rein.
Ist das im Zweifelsfall irgendwelche Reflexion vom Eis? Oder so?
Nee, das ist rein gebastelt. Ganz sicher.
Echt?
Ja. Ziemlich sicher sogar. Wir können ja mal so ein bisschen an den Horizont zoomen, weil da haben wir auch so ganz komische Schnittflechten hier.
Aha.
Das sieht auch aus, als ob der Himmel irgendwie nachträglich reingebastelt wurde. Fühlt sich zumindest so an.
Okay.
Na gut, aber mal abgesehen
mir im Leben nicht aufgefallen.
Also, abgesehen von den Spielereien ist da ein klares Subjekt in irgendeiner Form.
Ja, höchstens die Sonne hinten am Horizont, aber...
Ja, aber die ist ja nur...
Die ist auch nicht kontrastreich
genug. Nicht wichtig. Die ist zwar hell und so, aber so richtig wichtig... So richtig nicht, ne? Du willst da gerne noch irgendwie eine Robbe auf der Eisscholle sehen oder sowas.
Genau.
Ja. Du brauchst noch irgendwas, was dem Bild noch so
da müsste so noch so ein Kuchen stehen mit so Beeren.
Das ist jetzt die Aufforderung an alle, die hier zuhören. Werft Photoshop an. Ja, guck mal hier. Hier ist so ein schönes mittiges Bild. Geht das, ja, dass der Baum hier mittig ist? Ja, total.
Ja, das geht, ja.
Du hast hier klares Subjekt wegen Kontrast und Größe und Wichtigkeit und Andersheit. Und dann hast du eben diese Flecken, die so asymmetrisch da irgendwie vorne auf der Wiese sind.
Und das ist vermutlich, ist das auch Absicht, dass der Horizont das Bild genau in der Hälfte teilt, oder?
Ja, passt doch auch. Also ja, passt ich, auch. Ja. Finde ich auch völlig okay. Also da diese Mittigkeit oder Drittelregel oder so, da ja kann man, muss man aber nicht.
Ja.
Ja. Hm. So, gucken wir noch ein, zwei an und dann gehen wir mal Richtung...
Fremdbestimmtes Bilderklicken ist ganz furchtbar. Ich will jedes Mal, wenn ich irgendwie
fühlst du dich, denke, fühlst du oh, dich, mal da, oh. Du musst mir nur sagen, was ich tun
soll. Ach so, hier das Pärchen in der Straße. Stück hoch in der Mitte, da.
Du kannst das machen wie, du weißt du, das, ich bin jetzt quasi wie bei Blade Runner, dieses, ja. Diese Bilderszene, dieses jetzt rechts, jetzt links und jetzt reinzoomen, ja? Ja.
Ah, okay.
Ja, du bist Deckard. Ja. Enhanced.
Genau, Enhanced.
So, da sind die zwei.
Ja, eine
Szene. Das
sieht aus, diese Straße, also das ist echt mal geil, diese Straße, also diese Häuser, also irgendein mutmaßlich asiatisches Dorf, also da gibt es so ein paar Reispapierwände, so Sprossenwände, die nach Asien aussehen, auch so ein paar Schirme, die nach Asien aussehen. Es sieht ein bisschen aus, als wäre das so ein Dorf, das sich jemand in Animal Crossing gebaut hat.
So ein bisschen wie Disneyland fühlt sich das an.
Ja, ja auch,
so,
auch gut.
So gebaut. Ja, ja. So gebaut. Ja, genau. Ja, ich habe da auch so ein komisches Gefühl dabei. Also ja, da ist dann so ein Paar, das ist wahrscheinlich möglicherweise ein Brautpaar, das da gerade durch die Gasse geht.
Siehst du das Brautpaar ganz im Hintergrund? Da ist noch ein Paar.
Ja, dann ist möglicherweise das, dann ist, ein Brautpaar. Dann ist das ein Hochzeitsdorf irgendwo.
Wer weiß, was der Chinese sich da wieder ausgedacht hat.
Aber das sieht.
Meinst
das,
du, sowas gibt's? Nein,
das,
sowas gibt's.
Doch. Das sieht jetzt auch nicht so alt gewachsen aus. Ne? Der Boden ist total toll. Stimmt, also das ist sind neu, keine komischen,
da ist richtige Kanalisation drin.
Also das sieht echt gebaut aus, also so nachgebaut aus.
Ja, aber also.
Übrigens, sowas gibt's tatsächlich in anderen Kulturen teilweise. Es gibt zum Beispiel in Moskau gibt es eine. Ja, was ist das denn? Wie so eine Hochzeitsfestung. Nennt sich auch ein ja. Kreml, ein Kreml als Festung irgendwie. Und da sind lauter Läden drin und Fotostudios und Gaststätten und ich wollte schon fast sagen so Fahrgeschäfte, also irgendwelche Sachen, wo man so ein bisschen was spielen kann und so. Und da gehen diese Hochzeitspaare hin und mit einer dicken Stretch-Limo und lassen sich dann dort irgendwie, weiß nicht, haben dann krass. Da Spaß.
Ja, ja, andere Länder, andere Sitten, ne?
Ja. Ist schon ja, so.
Super. Ein Hochzeitsdorf. Ja. Guck doch mal unten im Bild. Was ist denn das da unten? Da, Traveler, unten in der Beschreibung. Ach, im Text. Unten meine ich, im Text, genau.
Traveler take a pre-wedding photo in Kyoto Old Town City. Ah, Kyoto Old Town City. Mhm. Moment, das googeln wir jetzt mal ganz kurz.
Das, genau, das würde ich jetzt aber auch mal gerne wissen.
Kyoto also, Old Town City.
Images for Kyoto Old Town City. Es gibt jede Menge Fotos von dieser Straße, wo immer keine Menschen. Ah, da guck mal, da ist was mit Menschen.
Hier.
Higashiyama
Distrikt.
Das sieht aber trotzdem, das sieht extrem touristisch aus. So ein bisschen wie.
Ja, mit Souvenirshops.
Venedig, so. Weißt du? So wie die Hauptachsen in Venedig sieht das ein bisschen aus, genau, Souvenirshops.
Lasst uns doch alle mal wissen, was wir jetzt gerade für Müll erzählt haben. Vielleicht ist das
die arme Audiohörerschaft kriegt überhaupt nicht mehr mit, was wir hier veranstalten.
Nee, das ist jetzt auch, das ist ein bisschen ungerecht. Also, ja. Aber das Brautpaar trotz allem, ne, sie haben im roten Kleid, ist glaube ich so sehr zentral in dem Bild.
Ja.
Wir haben sie schön eingerahmt auf dem Weg und rechts und links sind die Kanten. Und also, ne, der Bräutigam mit seinem grauen Anzug, der ist ja fast, der verschwindet ja fast im Asphalt. Ja, gut.
Das Subjekt.
Lassen wir das mal.
Ich setze dann hier eine Kapitelmarke, damit alle die beim Audio gerade wahnsinnig geworden, nee, die sind ja schon wahnsinnig geworden, dann brauche ich jetzt auch keine Kapitelmarke.
Nee, wir machen jetzt weiter, das Video läuft jetzt noch kurz weiter, weil wir machen jetzt auch gleich anschließend die Bilderschau. Bevor wir dann zu den Fragen übergehen, weil dann kann man das nämlich gleich mit dem Bildergucken hier auch noch drin lassen.
Ach, das ist ja eine gute, das ist ja mal, also ich wüsste nicht, ja, ohne dich, rein tätig ohne dich, ne?
Ja, weiß ich auch
Bilder,
nicht.
Bilderschau, da muss ich jetzt aber hier gerade mal, jetzt komme ich aber ein bisschen durcheinander. Ach nee, dazu brauche ich ja dann deinen Browser nicht mehr, ne? Dann kann ich das Fenster schon mal zumachen, ne?
Du kannst auch gucken, also ich zeig dir.
Nee, ich kann die Bilderschau, ja, aber das geht bei mir schneller und dann habe ich nicht so viele komische Fenster, die sich seltsam verhalten.
Olgi, fremdbestimmt ja,
ganz, nicht. Ne? Ganz, ganz schlimme Sache. Du. Das ist irgendwie, also nee.
Da. Ich mache mir mal das erste für die Bilderschau auf. So.
Okay, welches nehmen wir denn da?
Das ist von Erik. Die Welt kippt um.
Oh Gott, wenn das Heisterkamp sieht, ja.
Da ist
Ende, du. Da ist Österreich, ist dann... Da, tritt Österreich sofort Ungarn bei.
Ich finde ich habe das aber gesehen, sehr lustig. Dachte, ja. Das ist lustig, ne? Das ist lustig. Also super. Was sehen wir? Wir sehen irgendeine Struktur am Strand, das scheint ein alter Bunker oder sowas zu sein oder ein Teil davon, so Beton, und das ist natürlich schön rechts links rahmt das Bild und ja, da guckst du so in die Tiefe, folgst also quasi so den perspektivischen Linien in die Tiefe und dann landest du plötzlich an einem Meer, was ausläuft und zwar schlimmer als beim rosaroten Panther.
Genau.
Also hier fast so 40 Grad Neigung. Also das Ganze stellt sich raus, das Ding im Vordergrund ist halt krumm.
Das Ding im Vordergrund, aber was mag es mal gewesen sein? Weil das ist ja, wenn du den Horizont richtig stellen würdest, dann würden diese Steine ja auch nicht irgendwie liegen.
Ich sag mal, das ist ein Teil von einem Bunker, der halt irgendwie durch starken
Bombeneinfluss
oder durch Erosion abgesackt ist oder sowas, glaube ich.
Ja, irgendwie sowas. Super Bild. Total super.
Warum findet man sonst alte Betonstrukturen, brachiale Betonstrukturen an Stränden? Vielleicht irgendwas vom Krieg sein.
Ah, steht doch gar nichts dabei, was es ist.
Schade. Nee, leider nicht.
Ah doch, dieses Foto befindet sich in einem Album. Great Britain Coastal Trip. Das ist eine Verteidigungsanlage an der britischen Küste vermutlich.
Britain Coastal Trip.
Oder alte Hafenanlage.
Ah, hier, das ist das doch. Guck mal. Ah, nee, jetzt guckst du ja nicht auf meinen Browser.
Nee, ich gucke nicht auf deinen Browser.
Ich habe das jetzt aufgemacht, das Great Britain. Das muss ich dir erklären, was jetzt... Egal, das scheint irgendwie eine Geschützstellung gewesen zu sein, die jetzt aber zum Teil abgebrochen ist und die Dünen drunter haben sich verdünnisiert.
Verdünnisiert und sind abgesackt.
Genau, glaube ich jetzt zumindest. Also ja,
das macht sehr viel Sinn, aber super, ich finde mit diesem Horizont herrlich. Klatsch.
Sehr ungewöhnliche Perspektive. Das nächste ist von Philipp. Der Entnahmeturm der Warnbachtalsperre heißt das. Und hier ist es, muss man nochmal draufklicken, dann wird es ein bisschen größer.
Entnahmeturm der Warnbachtalsperre. Man hat so ein bisschen, wenn man sich bemüht. Also es ist es ist halt ein Wachturm. Der steht am Ufer.
Das ist ein Entnahmeturm. Da wird das Wasser aus dem Ding entnommen, nehme ich an.
Ja. Und der ist aber der...
Ich weiß, was da passiert. Es steht auf dem Kopf.
Das steht auf dem...
Mist.
Verdammt nochmal.
Reingefallen. Nee. Ja, also was ist... Das ist wieder so ein Klassiker. Das ist so ein Turm, der aus dem Wasser ragt. Und das kannst du allein schon am Kontrast sehen. Ne? Der gespiegelte Teil des Turmes, der sich in einem sagenhaft glatten Wasser, also es ist fast kein Wind irgendwie, spiegelt, der ist dann auch irgendwie ein bisschen dunkler und aber es gehört halt andersrum, das Bild.
Und dadurch, dass der Turm aus dem Wasser herausragt, sieht es halt so aus, als würde, das sieht halt komplett falsch aus. Also das ist ein unmöglicher Turm, so wie er da steht. Das ist super. Das ist ja großartig.
Geile Idee, gute Idee,
super,
gut gemacht.
Super, super, super.
Philipp kriegt einen extra Punkt für die Verwirrung des Holgers.
Ja, der kriegt ein Bienchen, dem gebe ich eine Dose Bier aus.
Es ist super. Total spannend.
Ich möchte das bitte in groß an der Wand haben. Echt, das würde ich mir echt in die Wohnung hängen, so.
Und das komplette Gebilde, nämlich dieser Turm inklusive seiner Spiegelung, ist total zentral, mittig.
Ja. Ja.
Das Einzige, was da nicht mittig ist, ist halt der Strand daneben, die Böschung.
Ja, aber die ergibt ja auch so keinen Sinn, wie ich da drauf gucke. Nee, ich schaff's auch nicht, mein Gehirn darauf zu eichen, jetzt umzudrehen.
Ich mache jetzt gerade mal Akrobatik. Ich hänge jetzt hier so falsch rum vor dem Bildschirm und so.
Ja, dann geht's eigentlich. Ja. Super. So. Davon bitte einen Druck. Adresse ist im Impressum von print.de.
Also, Philipp, mach mal. Und dann das dritte Bild, was ich mir noch ausgeguckt habe, ist...
Das ist nicht ganz so irritierend. Das ist Köln.
Das ist Weekly Boys von Jürgen Straßentrommler, heißt der Titel. Und was sehen wir? Wir sehen ein schwarz-weißes Bild mit einer Szene, die ja so von unten fotografiert wurde, von schräg unten. Also Kamera ist relativ dicht über eine Wiese, was man so erahnen kann als Wiese. Und man sieht als Silhouetten vor dem Himmel zwei Menschen, die mit einem Hi-Hat und einer Snare-Drum und nochmal irgendwas wohl trommeln.
Mhm. Das Ganze ist in Köln, da hinten der Fernsehturm, das müsste eigentlich der Kölner Fernsehturm sein. Und rechts, ganz rechts außen auf Horizontebene
ist der Dom.
Der Dom.
Vielleicht falsch verortet.
Gab es mal so einen Kabarettisten, der ist in den 70er, nee, in den 80er oder 90er, irgendwie Konrad Beikircher hieß der Typ, aha, war eigentlich ein Südtiroler. Hat irgendwo in Bonn oder in Köln gelebt und hat so Kabarett-Comedy sowas gemacht mit der kölschen Sprache. Er hat also die kölsche Sprache ergründet als Auswärtiger, als Südtiroler. Und dann der Kölner Dom und dann sind die ja immer so am Bauen und dann hat er so die Wendungen, die Kölner in ihrer Alltagssprache haben. Gibt es so eine Wendung zum Beispiel? Hör mal, hören's, ich glaube, ich rieche was. Und dann gibt es ein Ja wie. Und dann gab es nämlich einen so Ding, wo dann kamen sie auch, waren die da am Bauen und der Dom war immer noch nicht fertig. Und dann kam irgendwie einer aus Sachsen und hat gesagt, ey, Frau Pipscht, wo sind denn da bei eurem Dürm die Türme? Und dann antwortet der Kölner halt, ja wie, Türme. Da muss ich immer dran denken, wenn ich den Dom sehe. Ja wie, Türme. Ja. Hat nichts mit dem Bild zu tun.
Nee, aber nicht wirklich. Da triggern bei Holger trotzdem Geschichten.
Jetzt überlege ich natürlich, wo die sind. Jetzt wüsste ich gerne, wo die da sind.
Also, genau. was ich an allen drei Bildern mag, ist, dass sie alle drei sehr mit Perspektive spielen. Ja. Also, du hast bei dem ersten von Erik, ja, da ist halt diese Festungsanlage, diese gekippte Haubitzenstand oder was es war. Der dreht das halt, beim nächsten hast du komplett gedreht auf dem Kopf, dieser Entnahmeturm und dann beim, also das war von Philipp und dann von Jürgen jetzt. Ja, man kann schon erkennen, wo es ist, wenn man es kennt, aber das ist irgendwie so. Wenn's
die Heimat ist, ne?
Auf dem Boden liegend fotografiert, also auch da die Perspektive so ein bisschen, ja, so verändert, dass dann die zwei auch wirklich gut als Silhouette passen. Übrigens, die betten sich auch toll in dieses Wolkenloch rein.
Das stimmt.
Ja, also auch da ist so eine Rahmung da, das mag ich
total. Aber interessanterweise wäre mir dieses Bild egal gewesen, wenn ich nicht sofort den Fernsehturm erkannt hätte.
Echt?
Das ist das Erste, was ich in dem Bild gesehen habe. Ich habe gedacht, was ist das? Oh!
Aber das ist wieder Inhalt, ne? Inhalt, selbst wenn er noch so klein ist, du erkennst da was und plötzlich entspinnen sich Geschichten um den Dom.
Und als nächstes schreibt dann Jürgen, der das Foto gemacht hat, nee, das ist in Jena.
Scheiße. Das ist die St. Michaelskirche. Genau. Okay, danke fürs Mitmachen.
Ja, super, aber absolut, ja.
Und in den Shownotes ist auch ein Link, falls ihr Bilder fürs nächste Mal einreichen möchtet, die wir dann hier auch wieder besprechen. Und hiermit würde ich sagen, beenden wir mal offiziell den Videoteil. Weil die Sendung geht ja dann noch audiotechnisch weiter mit Fragen. Echt? Aber
machen wir noch weiter? Ja, komm, ein bisschen machen wir noch, ne?
Ein paar Fragen kommen, müssen wir schon noch beantworten. Ja,
stimmt, wegen der Tradition.
Ja. Also wenn ich hier eine Frage eingereicht hätte und dann würde keine einzige Frage beantwortet werden.
Da würde ich nie wieder eine Frage einreichen, dann würde die Sendung schlagartig enden. Weil
deabonnieren, und zwar komplett alles vrind, weg.
Weg, genau.
Also, tschüss sofort Video.
In
tschüss
einen Sack und drauf.
Wink mal, Karl, du kannst auch ins Video winken und
genau.
Jetzt weiter mit den Fragen.
So, wo sind sie denn? Da sind sie ja. Ist alles okay. So, Sarah schreibt, hi, könnt ihr vielleicht mal erklären, was es mit anamorphen Linsen auf sich hat? Nein. Ja,
doch, kann ich.
Ja, sag an.
Wenn du im Kino einen Film schaust, dann hat dieser Film ein gewisses Seitenverhältnis und der ist sehr, sehr viel breiter als hoch.
Ja.
Das Filmmaterial ist aber nicht so breit. Die Bilder auf dem Filmmaterial sind gestaucht. Das heißt, der wird gedreht mit einer Linse, die das Bild, was reinkommt, quasi von rechts nach links so ein bisschen zusammenquetscht. Das kennt man, wenn man an seinem Fernseher aus Versehen statt 16:9 irgendwie 4:3 eingestellt hat. Und dann sind die Bilder alle so, haben die Leute so Eierköpfe. Also wird mit dieser Linse gedreht und dann wird es nachher beim Projizieren im Kino quasi mit einer entgegengesetzten Linse wieder entzerrt. Das
warum
heißt,
macht man das?
Die Breite. Damit man, aber warum macht man das? Damit man auf den Film einfach mehr Breite, mehr Breitwand draufkriegt, mit, ohne die Kamera verändern zu müssen. Letztendlich.
Mhm.
Und das hat dann aber auch noch Konsequenzen, weil sich natürlich dann so gewisse visuelle Phänomene einstellen. Zum Beispiel werden die unscharfen Sachen im Hintergrund, das Bokeh, bekommen so eine eierige Form oder Lichter, so Lichtreflexionen, die ziehen sich dann auch in die Breite. Das sieht man sehr schön bei Filmen von J.J. Abrams zum Beispiel. Mhm. Mit den Lens Flares, die dann so horizontal irgendwie plötzlich aussehen.
Ah,
und
ja,
also das langsam, ist anamorphes Lens Flare.
Okay. Langsam bildet sich in meinem Kopf ein Bild raus, ja.
Also da hat sich einfach durch die Technik, um da mehr ins Bild reinzubekommen, hat sich quasi gleich auch noch so eine Ästhetik entwickelt mit den Jahren. Weil man ist schon ein Stück weit auch dran gewöhnt mittlerweile.
Mhm. Ja. Genauso wie an dieses komische Graue. Das ist alles irgendwie ist mittlerweile, wir haben irgendwann Technicolor erfunden und alles, was neu produziert wird, ist immer irgendwie so dunkel, grau, braun, Kontrast, also nee, nicht Kontrast, aber so wenig farbenfroh. Wir produzieren so wenig farbige Filme und Serien in letzter Zeit.
Aber vielleicht ich guck ganz wenig
Zeitgeist.
So öffentliche oder sowas.
Nee, auch Netflix-Zeugs. Also ich finde das alles eher düster.
Boah, das ist halt eine Ästhetik. Also du willst ja durch Farb, durch Color Grading nennt man das im Film, willst ja auch Stimmungen rüberbringen. Also Düsterheit oder Happiness. Und das kannst du auch durch Farben ganz gut tun, die dann halt dem Bild so eine Grundstimmung mitgeben.
Fällt mir ein, wie hieß denn dieser Film, den ich so unglaublich schön fand? Das war, glaube ich, sogar ein 3D-Film, wo dieser Junge zum Smithsonian Institute gefahren ist, um ein Perpetuum mobile vorzustellen. Mensch, wie hieß der?
Da klickelt gar nichts bei mir gerade.
Gar nichts. Ein wunderschöner Film. Also und auch das Gegenteil von Düsterheit. Der war zwar auch eher traurig, der Film, aber hatte irre Farben. Naja. Fällt mir vielleicht irgendwann nochmal ein. Max schreibt, hi ihr beiden Hübschen. Ich habe mir die App Argentum geladen. Gute Wahl, Max. Die ihr in den letzten Folgen empfohlen habt und mir ebenso das Ansel Adams Preset geklickt. Wie, ist das nicht sowieso da drin?
Das ist das erste Preset, was man angeboten bekommt, wenn man gratis sagt, aber man hätte auch ein anderes nehmen können für gratis.
Okay. Ja. Und dann habe ich einiges über Ansel Adams nachgelesen, der wirklich fantastische Fotos gemacht hat. Daher die Frage, gibt es Fotografen, die ihr bewundert, deren Stil ihr nacheifert? Ich selbst bin ein großer Fan von Peter Lindbergh, den wohl jeder kennt, und liebe auch die Arbeiten von Clay Enos, einem Porträtfotografen, der hauptsächlich für Filmstudios arbeitet. Ich habe das gar nicht, ich erkenne auch keinen Stil.
Also für mich gibt es ja verschiedene Fotografen, wobei so nacheifern nicht unbedingt, aber ich gucke mir unglaublich gerne Bilder an von ganz klassisch von Henri Cartier-Bresson, der der Magnum, die Photo Agency Magnum mitgegründet hat, der ja das Street Photography Genre ein bisschen bekannter gemacht hat, und zwar weil der unglaublich geile Bildaufteilungen macht. Also wie die Sachen miteinander im Verhältnis stehen. Also wenn du einfach mal Cartier-Bresson googelst und dann mal so Bildersuche guckst, der hat halt Bilder, wo die Sachen wirklich so alle an ihrem Platz sind. Und der hatte diese Fähigkeit auch wirklich, ich weiß nicht, wie tief verinnerlicht, eigentlich war der sogar Maler, hat später auch nur noch gemalt. Ach, aber hat beim Fotografieren einfach wirklich so zack, den richtigen Moment mit der richtigen Aufteilung, so müssen die Sachen sein, erwischt, und das konnte der, und das finde ich nacheifernswert.
So eine ganz ist das Talent oder ist das harte Arbeit und erlernt?
Beides, würde ich sagen. Beides. Also du kannst das auch lernen, so Aufteilung. Du kannst natürlich versuchen, da Regeln zu finden und dich auch dann an Regeln zu halten, aber dann wird es relativ schnell wieder eintönig und deshalb denke ich, ist da beides irgendwie wichtig.
Der hat, glaube ich, sein Leben lang auch mit einer 35mm Leica fotografiert, oder?
Das war seine Kamera, eine Leica mit dem 50mm Objektiv.
50,
okay. Ja. Die 35, er hat mal irgendwie in dem Interview gesagt, 35, das sei ja so alles so übertrieben mit dem Weitwinkel. Das würde einen ja schon, wenn einem die Argumente ausgehen, gingen, müsste man schreien oder so ähnlich. Also so ungefähr. Das ist ihm zu laut, das Objektiv, so im Übersetzten. Okay. Das macht ihm zu krasse, perspektivische, komische Dinge mit den Größenverhältnissen.
Interessantes Argument, aber.
Ja, ich bin da nicht ganz seiner Meinung, aber ich meine, mit einem hat er recht gehabt. Wenn du mit 50er gut komponieren kannst, dann kannst du es mit allem.
Ja.
Weil das 50er ist wirklich das grausam. Eigentlich das langweiligste Objektiv, weil da wird nichts betont, das ist alles irgendwie so, wie es sein soll, von den Abständen, von den.
Ich finde 50er total grausam. Also das ist richtig, ja, ich gut. Ja.
Ist eine harte Schule, das 50er, ja, aber aber wenn man es mal kann, mit dem 50er toll komponieren kann, dann geht es, dann hast du es unterm Gürtel und der Cartier-Bresson war da wirklich ein ganz wichtiger. Ja. Wem ich auch immer noch gerne so nacheifere oder wessen Stil ich toll finde, ist immer noch Jim Rakete. Ganz klar. Der hat mich geprägt, haben wir ja auch schon drüber geredet in der Bücherschrank-Folge. Der hat mich in meiner Fotografie insofern geprägt, dass ich halt früher einfach die ganzen Alben, wo er Manager war für und die Fotografie gemacht hat, sei das jetzt Spliff oder Nena oder wer auch immer, das waren ja immer auch tolle Fotos, die auf diesen LPs vorne drauf waren.
Der hat auch im Wesentlichen Porträts gemacht, ne? Wenn man ihn googelt.
Ja, der ist auch jetzt noch immer noch sehr fleißig mit Porträtfotografie. Der kann gut mit Menschen.
Wäre jetzt auch mal interessant, das ist aber gut, Jim Rakete, an den werde ich nicht rankommen, aber ich halte mich ja für weitgehend unfotografierbar, ob der das könnte.
Könnte der, ganz sicher. Ja, 100%. Frag ihn doch mal an.
Genau, Jim, ich bin unfotografierbar, mach mal.
Sag ihm groß von mir. Ich habe mal mit ihm gemailt, aber das ist auch schon lange her.
Dann schreib ihm mal. Kennst du eigentlich den Holger?
Der ist eigentlich fotografiert. Genau, hier, Challenge.
Genau. Die Rakete-Challenge. Die Holgi-Rakete-Challenge. Schnell weiter hier. Der Sascha schreibt, kurz und knackig, ich habe ein Smartphone, Huawei P30 Pro und ein Lichtzelt. Nein, es heißt Huawei. Ne? Ich möchte damit ein paar Fotos für einen kleinen Online-Shop erstellen. Worauf sollte ich achten? Welche Tipps gibt's? Und sollte ich mir vielleicht doch lieber eine Kamera leihen? Viele Grüße aus dem Paderborner Land.
Nee, also so ein P30 Pro hat eine tolle Kamera drin. Du hast es damit kannst du schon was machen. Wo du drauf achten sollst, ja, Licht draufknallen aufs Zelt. Das Lichtzelt hat die Funktion, dass du quasi das, was du da drin hast, in Licht einbettest, aber trotzdem hast du immer noch eine Richtung. Das heißt,
was ist überhaupt ein Lichtzelt?
Also Lichtzelt ist ja, die sind verschieden groß, aber meistens sind die so, ich sag mal 50 Zentimeter, 60 Zentimeter Würfel ungefähr. Mhm. Die sind meistens faltbar und haben vorne eine Öffnung und haben einen weißen Stoff und dann kannst du da einen Gegenstand reinlegen, den du fotografieren möchtest. Und jetzt hast du quasi eine rundrum eine weiße Wand und wenn du jetzt da von außen Licht drauf knallst, dann wird das in dem Zelt durch die Gegend geworfen und du hast halt dann nachher auf dem, was du da fotografierst, ein sehr diffuses Licht, was für Produktfotografie sehr schön
geeignet ist. Sozusagen eine selbstleuchtende Theaterbühne.
Kann man so sehen, ja.
Ja,
okay. Und was du dann am besten tust oder was ich gerne tue, ist, dass ich so Licht von schräg hinten draufhaue mit irgendeiner Lampe. Einfach so, dass quasi ein Licht dann so ein bisschen von der Richtung kommt. Wenn es von schräg hinten kommt, dann hast du meistens noch einen schönen Glanz auf dem Ding, was du da fotografierst, weil da ist dann ein Licht, was auch schön reflektiert werden kann. Das ist das eine. Das zweite ist, mach einen schönen Weißabgleich und geh dann halt so nah ran, dass du es ordentlich abgelichtet bekommst. Aber das reicht erstmal aus.
Rainer schreibt, ich habe in einer alten Kamera einen alten Film gefunden. Es handelt sich anscheinend um einen Schwarz-Weiß-Film. Wie kann ich diesen Film jetzt sicher entwickeln? Ich kann leider weder Hersteller noch ASA erkennen. ASA. ISO.
Ja. Nein, ASA ist völlig legitim.
Boah, was macht der denn da? Da geht er zu einem richtigen Labor mit, ne? Würde ich mal
sagen. Ja, also du kannst den, wenn du es selber nicht machen möchtest, kannst du den einschicken. Da empfehle ich fotostudio13.de. Fotostudio mit PH und 13 die Nummer. Das ist noch so ein richtiges Fachlabor und den kannst du erklären. Hier, ich weiß nicht, und könnt ihr mal probieren. Was die dann wahrscheinlich tun werden, ist, dass sie eine sogenannte Standentwicklung machen.
Ich erinnere mich dunkel, da hast du vor Jahren schon mal drüber erzählt, ja.
Also das ist, wenn man Film entwickelt, es ist eine Entwicklung, wo du quasi die Dose fast nicht bewegst, du stellst sie in die Ecke und dann holst du nach anderthalb Stunden den Film da raus und die hat eine sehr ausgleichende Wirkung. Das heißt, die kommt so mit fast allem klar. Da hatte ich auch schon unterschiedliche Filme, die unterschiedlich belichtet waren, in einer Dose zusammen entwickelt und da kommt, wenn da was auch drauf ist auf dem Film und es ist ein Schwarz-Weiß-Film, dann kriegst du da auch ein brauchbares Ergebnis raus.
Aber das kann man dann ja auch eigentlich zu Hause wieder machen, ne? Dose auf, Film reinstehen lassen.
So ungefähr, ne? Das kann man zu Hause machen, da braucht man auch nicht viel. Also der günstige Rodinal-Entwickler reicht dafür aus, der brauchst auch nur eine winzige Menge davon, weil den verdünnst du mit 1 zu 100. Und ja, das ist
ja,
wirklich...
Ja klar,
das,
wenn es eine Dreiviertelstunde, ja klar. Ja.
Das ist eine sparsame Entwicklung, das ist eine Entwicklung, die fast immer funktioniert. Und die ist auch noch recht stressfrei.
Der gleiche Rainer, nee, derselbe Rainer vermutlich schreibt, ich möchte mit einer analogen Kamera Nachtaufnahmen machen. Ich habe eine analoge Kamera besorgt und dann Film rausgepopelt. Der eingebaute Belichtungsmesser ist nicht mehr brauchbar, da ich an der Kamera die benötigte Belichtungszeit nicht mehr einstellen kann. Der eingebaute Belichtungsmesser ist nicht brauchbar, da ich an der Kamera die benötigte Belichtungszeit nicht einstellen kann. Das verstehe ich.
Vielleicht nicht. Ist er nicht brauchbar, weil die Kamera im Dunkeln, ne, weil im Dunkeln er halt so lange belichten müsste, dass der Belichtungsmesser das nicht hergibt oder dass die Kamera das nicht einstellen kann. Möglicherweise.
Seltsam, aber gut, er fragt, was kann ich jetzt tun, was ist zu beachten? Und ich frage mich gerade, was genau er meint. Also, ich habe ein ähnliches Problem, habe ich mal gehabt an einer Olympus Pen. Wie hieß sie denn? Ich weiß nicht mehr. Olympus Pen, das war auch so eine Half-Frame-Kamera. Und die hat eine große Selenzelle gehabt, die immer eine Belichtungszeit, hat die nachgeführt? Ja, ich glaube, er hat immer eine Belichtungszeit irgendwie nachgeführt. Und wenn die kaputt war, dann hat die nur noch eine Belichtungszeit gekonnt. Das war irgendwie so ein Problem. Aber
ja, also so alte Belichtungsmesser, vor allem diese Selen-basierten, sind
gehen irgendwann tot.
Die gehen irgendwann tot. Das liegt, so wie ich mal gelesen habe, hauptsächlich daran, dass die Drähte, die an der Selenzelle angelötet sind, irgendwann abfaulen oder so. Ich glaube, die Zelle selber altert gar nicht so schlimm, sondern es sind die Verbindungen. Habe ich gelesen, kann auch falsch sein. Ja, was würde ich machen? Also wenn ich jetzt eine Kamera habe, eine analoge, die keinen Belichtungsmesser hat oder einen, der nicht sinnvoll ist oder nicht tut, ich würde über eine App messen, die Belichtung. Na, du hast ja auf deinem Smartphone, kannst du beliebig viele Belichtungsmesser-Apps runterladen.
Ja.
Und würdest damit mal probieren. Vorsicht.
Funktioniert super. Ich habe einen, der heißt Fotometer.
Ja.
Hat bisher treue super Dienste geleistet.
Ja. Aber Vorsicht bei Film, weil wenn du Nachtaufnahmen machst, musst du ja teilweise mehrere Sekunden belichten. Und da spielt beim Film dann noch der sogenannte Schwarzschild-Effekt rein. Der Schwarzschild-Effekt heißt deshalb so, weil ihn mal ein Herr Schwarzschild beschrieben hat, Film verhält sich nicht linear, wenn man lange belichtet. Das heißt, zumindest einige Filme tun es nicht. Und das bedeutet, dass du, wenn der Belichtungsmesser dir sagt, belichte 8 Sekunden, dass dann der Film noch nicht genug Licht hat, weil der für die langen Belichtungszeiten noch mehr braucht. Und da gibt es dann so einen Korrekturfaktor, der sagt dann möglicherweise bei dem Film und 8 Sekunden gemessener Belichtungszeit musst du 20 Sekunden belichten. Und um das rauszufinden, verwendet man die Suchmaschine seiner Wahl und gibt da einfach mal den Typ des Films ein, was weiß ich, Kodak Tri-X und Schwarzschild. Oder Reciprocity auf Englisch, R-E-C-Y-P-R-O-C-I-T-Y.
Ach, gib's einfach bei Google ein.
Schwarzschild-Effekt ist auf jeden Fall, findet man darüber oder auch Filmname und das Wort Datenblatt, weil die Hersteller in der Regel auch Datenblätter für die Filme haben, wo so.
Stimmt, die war früher immer
in der Packung
drin, mit drin, genau.
Ja. Aber die sind heute noch ausführlicher und die findet man auch und da ist dann in der Regel beschrieben, ist auch die Korrektur für den Schwarzschild-Effekt beschrieben, ja.
Caligule schreibt, ich habe etwa 13.000 Bilder über mein Leben hinweg angesammelt. Die liegen auf einer Festplatte und sind unbearbeitet und quasi unsortiert. EXIF-Daten sind da. Verschiedene Bildformate, verschiedene Kameras, Telefone, verschiedene Orte. Wie kann ich daraus etwas machen, das man sich gerne anschaut? Am besten mindestens teilautomatisiert. Ich habe nämlich keine 3 Jahre zum Kuratieren und Bearbeiten. Und nun noch ein Zungenbrecher für Holgi. Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid.
Hast du gut gemacht.
Dankeschön, danke.
Vielen Dank. Wieso schicken dir Menschen Zungenbrecher?
Weiß ich nicht, weil irgendwann sich mal rumgesprochen hat, dass ich relativ gut zu betrollen bin.
Vielleicht. Ah, wahrscheinlich. also du hast 13.000 Bilder und du willst jetzt da irgendwie möglichst halbautomatisiert was draus machen, was man sich gerne anschaut. Also, du kannst die Bilder, ich gehe jetzt mal von aus, dass die digital entstanden sind.
Mach's einfach wie ich, ja. Fuck dein Backup ab und dann mach deinen Rechner kaputt. Nee. Dann hast du das Problem nicht mehr. Ich habe im Grunde nur noch aus den letzten 4 oder 5 Jahren Fotos, der Rest ist weg.
Ja. Kann man machen. Echt wahr.
Kann man mal bringen.
Echt wahr jetzt.
Wie jetzt? Ja, ja. Böse. Ich hab ein abgefucktes Backup gehabt und hab's nicht gemerkt. Mhm. Und dann ist mir der Rechner irgendwie kaputt gegangen. Und ich habe gedacht, ja, scheißegal, dann machst du einen Clean Install, hast ja noch dein Backup. Mhm. Hatte ich aber nicht.
Ich habe mal ein Jahr Bilder verloren durch so ein Snafu. Aber egal. Also, Caligule, wir schauen mal kurz. Also du hast Bilder. Ich setze jetzt mal voraus, dass die Kamera einigermaßen richtig eingestellt war, was die Uhrzeit und das Datum angeht. Da kannst du auf jeden Fall schon mal Bilder nach der Zeit, die da drin ist, der EXIF-Zeit quasi sortieren. Das heißt, du kannst sie zumindest mal chronologisch sortieren. Aber wenn du die, ich sag mal, sortiert haben möchtest nach toll und nicht so toll oder so, und darum geht's ja letztendlich, ne? Sachen, die man sich gerne anschaut, dann würde ich mal mir die Plattform angucken. Tatsächlich Google Fotos, Apple Fotos, weil die machen alle mittlerweile Inhaltserkennung. Die machen Gesichtserkennung.
Super gruselig.
Ist es auch. Aber da kannst du dann sagen, das ist Mama und dann werden alle Bilder mit Mama irgendwie zusammengefunden. Hm. Was Apple macht, ist, und das machen die auf deinem Device, das heißt, das machen die nicht irgendwo in der Cloud, sondern auf deinem iPhone zum Beispiel, dass sie in deiner Fotobibliothek dir dann auch basierend auf verschiedenen Sachen, Inhalte, aber auch die Zeiten, wann die Bilder passiert sind, auch die Locations, falls da irgendwelche Geotags drin sind, macht dir sogenannte Memories. Da wird dir also dann die Reise auf die Insel im Oktober letzten Jahres irgendwie zusammen gefasst und dann auch noch Musikchen drunter gemacht und dann hast du dann quasi Sammlungen von Dingen, die irgendwie hübsch sind und dann sortieren die da auch noch die Bilder zusammen und blenden dir welche aus, die nicht so toll da reinpassen. Also so Kassenzettel und so Zeug sind dann weg. Oder
Es ist total gruselig. Ja, ich denke auch immer so, sie sind hinter mir her.
Also bei Google-Plattformen hätte ich da tatsächlich, ich sag mal, an der Stelle bin ich dann eher Apple-affin, weil die machen das tatsächlich nur auf deinem Device.
Ja.
Und aber das wäre so der bequemste Ansatz, ob du jetzt ob der jetzt der Aluhut-kompatibelste ist, weiß ich nicht, eher wahrscheinlich nicht. Ja.
Der Hans schreibt, auf die Gefahr hin, dass diese jahresspezifische Frage erst im Sommer beantwortet wird, wie fotografiert man am besten Schneefall? Mit kurzer Belichtung offener Blende hat man nur wenige Flocken in der kurzen Schärfewurst. Bei längerer Belichtung und geschlossener Blende verwischen die Flocken in Bewegung so, dass sie sich kaum noch auch vor dunklem Hintergrund abheben. Wie bekommt man den Eindruck von Schneegestöber, den man mit bloßem Auge hat auf ein Foto?
Du willst fliegende Schneeflocken in der Luft fotografieren. Ja, das ist erstmal ist wichtig, dass du da einen Kontrast herstellst. Also die Schneeflocken vorm weißen Schnee, der am Hang liegt, die siehst du natürlich nicht. Aber du brauchst was Dunkleres dahinter. Also, keine Ahnung, Perspektive ändern, dunkle Wand dahinter oder Rasenfläche, die nicht voll Schnee ist. Dann sieht man die Schneeflocken besser. Wohin du scharf stellst, ist natürlich auch nicht ganz unwichtig. Hm. Weil wenn die Schneeflocken diffus im Vordergrund unscharf sind, dann sieht man die nicht so toll. Vielleicht einfach die Blende ein bisschen kleiner machen, dann hast du mehr Schärfentiefe. Oder du nimmst tatsächlich eine Lichtquelle her und, weiß ich, blitzt den Schnee von vorne an. Damit machst du ihn clever, auch heller ja. als den Hintergrund. Ja. Oder du hast eine Lichtquelle in Form einer Taschenlampe oder sonst was von der Seite. Und wenn du dann noch einen dunklen Hintergrund hast, dann hast du einen richtig schön hellen Schnee vorm dunklen Hintergrund. So macht man das. Kontrast ist alles.
So, wo sind wir denn? Hier. Ah ja, wir kommen, sehr schön, wir kommen genau ans andere Ende des Wetters. Der Dirk schreibt, ich fotografiere, wenn nicht gerade Covid wäre, viel auf Flugshows. Bei startenden und landenden Flugzeugen muss ich dabei oft über eine größere Strecke, 300, 400 Meter, flach über den Boden fotografieren. Dabei gibt's oft Probleme mit Hitzeflimmern. Gibt's da irgendeinen Trick, wie man den negativen Effekt reduzieren kann?
Im Herbst fotografieren, wenn es nicht so warm ist. Also Hitzeflimmern ist, Physik ist Physik. Das ist halt das Problem. Physik ist Physik und wenn du ein langes Tele hast, was du brauchst bei solchen Shows, dann macht es das noch sichtbarer.
Hm.
Das heißt, entweder du erhöhst den Standort ein bisschen, also wenn du flach über den Boden fotografierst, dann du hast quasi, wenn deine Sonne auf die Start-Landebahn irgendwie geschienen hat, dann hast du ja, wenn du flach drüber fotografierst, in diesen paar Zentimetern direkt über dem Asphalt, dann hast du ja quasi das Schlimmste vom Schlimmen quasi, weil du durch ganz viel Geflirre durch musst mit dem Licht. Ja. Und da würde ich sagen, versuch dann doch mal vielleicht einen höheren Standort zu haben, weil dann passieren zwei Dinge. Dann hast du einmal einen Hintergrund, der dann aus dem Boden besteht, also vielleicht auch dann die unförmigen Häuser oder der unförmige Wald im Hintergrund nicht mehr stört. Mhm. Und dass die Lichtstrahlen müssen halt durch weniger Geflirre durch. Aber ansonsten kannst du nichts machen. Vielleicht Eiswürfel auf die Landebahn.
Genau, das ist einfach mal so eine 500 Meter Landebahn vereisen.
Ja, oder vielleicht dann versuchen, wenn es irgendwie geht, zu einer Zeit zu fotografieren, wo es noch nicht so den ganzen Tag drauf geschienen hat. Oder ja.
Aber da sind die Flugshows nicht. Die sind ja meistens bei super Wetter am Nachmittag, wenn alle auch Zeit haben und
so. Oder du machst dir ein paar gute Freunde dort und schaffst es dann ganz in die Nähe der Lande- und Startbahn zu kommen, weil dann bist du näher dran.
Tatsächlich ist das wahrscheinlich die sinnvollste Variante. So ein bisschen Social Engineering, genau. Rainer fragt, was muss ich beachten? Rainer hat sich es ist der Rainer von eben, ihr wisst schon. Was muss ich beachten, wenn ich bei der Filmentwicklung die Dose nicht mehr jede Minute kippe, dafür permanent rotieren lasse?
Also, du kannst die Dose also im Minutenabstand kippen. Wenn so eine Entwicklung, was weiß ich, 15 Minuten dauert, dann hast du da 15 Mal die Dose ein bisschen hin und her gekippt, damit sich der Entwickler schön verteilt. Oder du hast so eine Rotationsmaschine, da wird die Dose eingespannt und dann wird die einfach hin und her rotiert.
Ja.
Und dann brauchst du nicht kippen. Was musst du beachten, wenn du das tust? Also erstmal musst du von den Zeiten wahrscheinlich erstmal nichts ändern. Das ist schon okay, vielleicht ein bisschen kürzen, aber eigentlich nicht. Du wirst aber möglicherweise im Ergebnis ein körnigeres Bild bekommen, weil viel Bewegung bei der Entwicklung schärft das Korn an im Film. Das sieht man dann. Das wird dann so ein bisschen grisseliger. Aber ansonsten, also im Gegensatz dazu, auf dem anderen Ende des Spektrums steht die Standentwicklung, von der wir vorhin geredet haben, wo sich die Dose quasi überhaupt nicht bewegt. Und die macht ein sehr, sehr weiches Bild. Da hast du hinterher gar kein Korn auf dem Bild. Selbst wenn du einen Film hast, der eigentlich Korn haben müsste. Mehr Bewegung, mehr Korn.
Robert beschwert sich. Euretwegen bin ich jetzt auch in die Analogfotografie eingestiegen. Ihr sprecht immer davon, die Negative einzuscannen und dann am Computer weiter zu verarbeiten. Erstens, warum dann nicht gleich auch die Abzüge selbst machen, sofern man einen dunklen Raum dafür findet? ja, braucht man dann nicht riesig, egal. Wieso endet der analoge Vorgang offenbar typischerweise hier? Warum nicht die entwickelten Bilder einscannen? Das wäre für mich jedenfalls einfacher und günstiger, als mir einen Durchlichtscanner zu besorgen.
Das weiß ich nicht, ob das einfacher oder günstiger
zum
wäre.
Zum Abziehen, also ich kenne da hat man doch so riesige Apparaturen zum Ausbelichten und oder?
Also dunkel kann man erstmal, ist mal geil. Ich finde das toll, weil das ist so, ja, es hat was Meditatives, du machst die Tür hinter dir zu, du schließt die Welt aus, es ist dunkel oder ein bisschen Rotlicht und es ist halt irgendwie so, ja, also wenn man das gut kann, dann ist das toll, aber um es wirklich gut zu machen, um es richtig gut zu machen, um aus so einem Negativ ein ordentliches Positivbild zu machen, brauchst du einen Vergrößerer. Das ist ein Projektor, den du quasi auf so einem Stativ hast. Und dann brauchst du ein großes Waschbecken oder am besten zwei davon und Entwicklerschalen und Chemie und Filter und was weiß ich alles. Und das ist ein Riesenaufwand. Und dann ist es auch nicht so, dass du da einfach irgendwie da das Negativ oben in den Vergrößerer reinmachst und dann einfach mal belichtest und dann entwickelst. Nein. Da machst du erstmal eine Testbelichtung. Guckst erstmal mit dem Teststreifen, wie viel du denn da belichten musst und welche Kontrastausprägung du auf dem Papier brauchst und mit welchem Filter du das machen möchtest. Und dann bis du ein richtig gutes Bild hast, was dann auch von den Kontrasten überall toll sitzt, bist du da mal locker eine halbe bis eine Stunde an einem Bild dran. Mhm. Und der hybride Ansatz, sprich der, ich mache den Film, ich entwickle den Film in der Dose ohne Dunkelkammer, also ohne Aufwand quasi, und scanne mir das dann oder fotografiere es ab mit einem Makroobjektiv zum Beispiel, dieses Negativ. Das verbindet halt den analogen Teil mit dem digitalen Teil und erleichtert den Einstieg ungemein. Und gerade für Menschen, die aus dem Digitalen kommen, du kannst dann einen Flachbettscanner nehmen oder halt abfotografieren und das geht mit relativ wenig Materialschlacht relativ flott.
Ja.
Du kannst möglicherweise heute oder ziemlich sicher heute einen Vergrößerer günstiger bekommen als einen Flachbettscanner, das schon. Aber
ja, aber das liegt halt auch daran, dass sich niemand
aber das Wohnung will keiner mehr kann, aus Gründen.
So ein genau. Ja.
Und deshalb also und wenn du dann, wenn du sagst, aber dann könnte ich doch die vergrößerten Bilder einscannen, ja, kannst du machen, aber dazu musst du dann erstmal die vergrößerten Bilder haben und die sollen auch in einer guten Qualität sein, weil ansonsten lässt du da einfach viel auf dem Tisch liegen. Also Vorsicht, vergrößern kann ganz schön sich aufblähen und gut werden kann lange dauern. Da ist wirklich eine, wie man heute so schön sagt, eine sehr steile Lernkurve, bis man da und viele Fehlversuche, bis man da angekommen ist, wo man sagen kann, ist richtig gut. Das kriegst du digital mit einem gescannten Bild wahrscheinlich in der Software deiner Wahl deutlich schneller hin.
Ja, würde ich auch denken. Also ich hätte Angst davor, da selber Abzüge zu machen.
Aber das hatten wir doch auch mal. Der Tobi war das. Der Tobi Bayer war das, als der angefangen hat, sich ins Analoge rein. Ich erinnere mich noch ganz genau dran. Da war nämlich genau die gleiche Diskussion. Und er sagt, nee, sofort mit vergrößern und so weiter. Das ist jetzt ein paar Jährchen her. Und ich habe ihm damals geraten, das nicht zu tun.
Ja.
Und der ist ja dann auch voll in das Thema reingefallen, also im positiven Sinne. Und das Entwickeln und das Scannen und das digital weiter und so. Und ich glaube, der vergrößert heute noch nicht, glaube ich.
Nein, wüsste ich. Also hat er nie was von erzählt und ich habe auch noch nie irgendwie entsprechende Apparaturen gesehen in seinem Umfeld.
Ja. Ja, weil er dann halt doch gemerkt hat, das ist wahrscheinlich ein Fass ohne Boden.
Ja.
Das ist mehr als ein Hobby, das ist mehr so ein Lebenszweck, der sich dann daraus ergibt oder halt nicht. Und wir haben drei Vergrößerer oben, die stehen seit 2 Jahren da.
Achso, das heißt, die kann man sich bei euch abholen kommen.
Nee, die wollen wir schon nochmal einsetzen, aber wir sind immer noch nicht an dem Punkt, wo wir jetzt alles irgendwie, wo wir es tatsächlich tun wollen. Also eigentlich wollen wir schon, aber es hängt halt viel dran.
Ja, ich baue immer noch ab, also ich versuche immer noch Sachen rauszuschaffen und nicht, aber gut, ich habe auch keine Villa. Jennifer schreibt,
wir haben hallo. Auch keine Villa.
Heißt aber so.
Wir mieten nur.
Jennifer schreibt, hallo, mein Mann würde gerne in die Hobbyfotografie einsteigen und würde ich ihm gerne einen Kurs und eine gebrauchte Kamera schenken. Könnt ihr da eine Kamera empfehlen? Naja.
Einen Kurs kann ich empfehlen.
Ein weiser Mann.
Hüstel, wir machen da mal einen Link in die Shownotes.
Ja, ich meine, ja, aber du bietest die Kurse doch auch sogar online an.
Ja, also, ja, das meine ich ja. Ja. Sensei.foto.
Genau.
Da kann man sich quasi den Online-Kurs buchen, ja.
Welche Kamera empfehlen? Also neulich hatten wir es ja mal, es gibt keine schlechten Kameras mehr.
Also,
naja, wie wär's denn mit einem 50 mm, wenn irgendwas mit einem 50 mm Objektiv?
Also, vielleicht ich würde sagen, im Moment, wo alle auf Spiegellose umstellen, würde ich sagen, organisier mal eine gebrauchte Spiegelreflexkamera im Preisrahmen von 300-500 Euro, sowas. Und dann ist es relativ gleich, welche. Ne? Das kann dann eine Canon im unteren bis mittleren Segment sein,
ja.
Oder eine Nikon oder eine Olympus oder sonst was. Da ist nicht viel, was du falsch machen kannst. Kameras sind heute alle gut. Und für einen Einstieg, weil wenn er sagt, er würde gerne in die Hobbyfotografie einsteigen, heißt das, er weiß noch gar nicht viel über Fotografie.
Ja.
Und da ist es erstmal besser, sich mit so einem gebrauchten Ding irgendwie die Hörner abzustoßen und zu gucken, ob es wirklich das Ding ist oder nicht. Weil jetzt irgendwie wirklich groß investieren und dann liegt das nach einem Jahr irgendwie in der Ecke, ist vielleicht auch nicht so.
Aber gibt's nicht, also es gibt ja vielleicht auch die Möglichkeit, wie soll ich sagen, einer ja, so best of both worlds, also dass du nicht eine Spiegelreflexkamera kaufst, wo du dir dann auch wieder Gedanken darüber machen musst, was für Objektive kaufe ich, will ich andere Objektive, kaufe ich mir einen Zoom, kaufe ich mir einen
Festkamera. Nee, sowas würde ich mir dann mit Objektiven kaufen, so Kit-Objektiv.
Ja, das ist ja eh. Aber das induziert ja dann schon wieder, dass du musst ja dann, du denkst dann ja doch automatisch wieder stärker darüber nach. Und wenn du dann die Lust verlierst, hast du aber so einen großen Prügel da liegen. Wäre es dann nicht vielleicht sinnvoller, sich eine kleinere Spiegellose zu kaufen? Weiß ich nicht, hier so, ne, Sony Alpha 6000 oder
ja,
sowas.
Ja,
mit so einem 15 oder was ist oder 16 bis 55er Zoom, dass du, wo du hinreichend Möglichkeiten hast, zu komponieren und deine Kunst zu machen, sage ich mal. Gleichzeitig aber auch sagen, also, okay, ich habe keinen Bock auf Kunst, aber das ist eine super Kamera für, wenn wir in Urlaub fahren.
Kann man auch machen. Also so ein Alpha 6000 ist auch vom Sensor und von allem völlig klasse. Die ist nur, da würde ich nur nicht jetzt irgendwie damit vloggen wollen, also Video drehen wollen, weil da überhitzen da ganz gern mal.
Peter schreibt, ich fotografiere seit einiger Zeit wieder sehr viel analog. Was ist denn los auf einmal? Und entwickle zumindest Schwarz-Weiß-Filme selbst. Die Digitalisierung der Negative läuft per digitaler Spiegelreflexkamera und Makroobjektiv. Die daraus entstehenden RAW-Bilder invertiere ich in Lightroom, indem ich einfach die Gradationskurve umkehre und bearbeite sie dann weiter. Hier die Frage. Ist es sinnvoll, mit den abfotografierten Negativen eine Schwarz-Weiß-Bearbeitung vorzunehmen? Manche Filmträger haben ja einen kleinen Farbstich, der dann auch im RAW-Bild leicht zu sehen ist. Oder ist das eine Frage des Weißabgleichs?
Also Schwarz-Weiß-Filmen oder Schwarz-Weiß-Fotografie ist eigentlich Farbfotografie, weil wenn du das jetzt mal tatsächlich so farbig abfotografierst oder farbig abscannst, ja, dann hast du ein Bild und da ist ein Filmträger drunter unter dem Bild. Da ist ja irgendein Kunststoff drunter und die sind oft eingefärbt. Das heißt, du hast einen Schwarz-Weiß-Film, der eigentlich, wenn man ihn in die Luft hält, gegen das Licht hält, doch irgendwie einen leichten Farbstich hat. Und wenn du das invertierst, dann hast du natürlich einen invertierten Farbstich. Und das ist jetzt völlige Geschmackssache, ob du da jetzt einfach die Sättigung rausnimmst und sagst, ich will das schwarz-weiß haben, oder ob du den Filmträger mit seinem Farbstich nach dem Invertieren einfach, ob du den Farbstich drin lassen möchtest. Das ist völlig deine Wahl. Im analogen Prozess hast du da ein Fotopapier und das ist hinterher schwarz-weiß, aber selbst das wird ja manchmal getont. Das heißt, da wird dann hinterher möglicherweise das Ganze nochmal in so ein Farbbad getan, damit dann die schwarzen Silberkörnchen noch ein bisschen wärmer werden von der Farbe oder ein bisschen kühler werden von der Farbe. Gibt's also alles. Insofern, das ist Kunst. Du kannst machen, wie du willst.
Das ist Kunst, kannst du machen, wie du es auch schön. Science is what we want it to be. Das war Dr. Leo Spechemin in 30 Rock. Robert schreibt, ich möchte mit meiner Sony Alpha 550 in die Makrofotografie einsteigen, habe aktuell drei Objektive, 18 bis 200, 5,4 bis 6,3, 50 mm 1,4, 70 bis 300, 4,5 bis 5,6. Was und wie ist da der beste Einstiegspunkt?
Hä? Die Frage ist ein bisschen unklar.
Achso, ja,
also du hast eine Alpha 550, ist das 550? 550? Egal. Also du hast eine Kamera, du hast Objektive dazu und jetzt fragst du wahrscheinlich, wie wie kannst du ins Makrofotografieren einsteigen?
Ach so.
Du könntest jetzt dir ein Makroobjektiv dafür kaufen, aber auch da würde ich sagen, probier es doch erstmal aus mit Bordmitteln. Und zwar gibt es zum einen sogenannte Achromaten. Ein Achromat ist eine Vorsatzlinse. Aha. Das ist wie eine dicke Brille, die du vorne drauf machst. Und damit kannst du dann näher rangehen, um Sachen größer abzulichten. Oder du besorgst dir einen Zwischenring, der den Abstand vom Objektiv zur Kamera vergrößert, also zwischen Objektiv und Kamera sitzt. Und dieser Zwischenring, der macht dann quasi auch, dass du näher ran kannst. Also klassischerweise ist da so ein 50er zum Beispiel, so ein 50 mm Objektiv ganz gut geeignet. Also Zwischenring davor näher ran. Oder du willst es noch ein bisschen feiner kontrollieren können, dann gibt es auch so Balgengeräte, die dann statt Zwischenring wird das Balgengerät zwischen Kamera und Objektiv gesetzt. Und dann kannst du so quasi so wie so eine Ziehharmonika dann diesen Zwischenring in Form eines Balgenvorsatzes so ausfahren, also den Abstand zwischen Objektiv und Kamera dynamisch verändern. Und typischerweise wirst du dann wahrscheinlich dich erstmal mit so Sachen wie Stillleben beschäftigen. Kleine Dinge groß abbilden. Was auch immer das dann sein mag. Eine Schraube, was weiß ich, ein Fingerabdruck, sonst was. Und das ist so typischerweise ja ein guter Einstieg, das da mal mit sowas zu probieren. So quasi zu Hause im Studio. Und dann vielleicht irgendwann mal, wenn du dadurch genügend gelernt hast, das dann auch mal auf die Bienchen und Blümchen auszuweiten, die dann ihre eigenen Komplikationen machen. Also Bienen mögen es nicht, wenn man so nah mit der Kamera rangeht zum Beispiel. Da brauchst du also
der Autofokus mag das auch nicht, weil das immer die Blume scharf.
Auch nicht. Oder die Blume kannst du nicht ordentlich fotografieren, weil der Wind pustet und die sich bewegt. Und also da kannst du dann letztendlich beliebig viele kleine Problemchen lösen. Aber lösbar sind die alle. Und sei es, dass man draußen im Garten ein Lichtzelt aufbaut.
Was war noch gleich ein Lichtzelt? Nein. So, und weil wir mal nicht so sein wollen, machen wir noch nicht Schluss, sondern beantworten die andere Frage von Robert auch. Obwohl es eigentlich total lustig wäre, das nicht zu tun, weil dann würde er, glaube ich, durchdrehen.
Das ist gemein.
Ja, stimmt. Für Wanderung möchte ich nicht immer meine große Spiegelreflex mitnehmen. Darum bin ich auf der Suche nach etwas Handlichem, das gut in den Rucksack passt und trotzdem gute Bilder macht. Mit meinem Smartphone habe ich schon viel ausprobiert, war aber nie wirklich zufrieden damit. Welche 3 bis 5 Kameras würde sich lohnen anzuschauen, beziehungsweise als Startpunkt für die weitere Recherche zu nutzen?
Also 3 bis 5 Kameras will ich das gar nicht nennen, aber vielleicht mal sowas Grundsätzliches. Also handlichere Kameras, also große Spiegelreflex, da gehe ich jetzt mal von APS-C oder Vollformat aus. Und handlichere Kameras bedeutet dann auch immer was mit handlicheren Objektiven. Mhm. Und da bist du, also A, bist du erstmal bei allem, was spiegellos ist, ganz gut bedient, weil der Spiegelkasten nimmt wirklich Platz weg. Wenn der nicht da sein muss, dann geht das besser. Aber Vorsicht, weil die Spiegellosen im Vollformat brauchen von den Objektiven, brauchen genauso Oschis als Objektive wie die Spiegelreflexen im Vollformat. Die Objektive sind immer auf die Sensorgröße bezogen. Und ja, da gibt es Unterschiede, aber in der Regel hast du mit einer spiegellosen Vollformatigen, wenn du die gleichen Objektive mit den gleichen Brennweiten verwenden möchtest, keinen Platzvorteil oder kaum Größenvorteil. Da würde ich sagen, lieber was mit einem kleineren Sensor. Und da denke ich an Micro Four Thirds. Das hat die halbe Diagonale Sensorgröße wie das Vollformat und damit sind auch die Objektive deutlich kleiner und die haben trotzdem noch eine sehr gute Bildqualität. Da denke ich sowas an sowas wie Olympus zum Beispiel.
Ja, wobei die auch schon relativ, also sie ist kleiner als ein Spiegelreflex. Also du meinst jetzt so OMD EM10, die ich ja auch mal hatte, ne?
Irgendwas, genau.
Ja, die so aussieht wie eine Spiegelreflex, aber keine ist.
Ja.
Die ist schon vergleichsweise voluminös, muss man allerdings auch sagen. Also sie ist kleiner, aber sie ist ja, schon handlich. Ich bin ja nach wie vor großer Fan und empfehle die ständig, hatten wir eben auch schon, die Alpha 6000 von Sony. Und die gibt's mittlerweile auch richtig günstig. Also kriegst die Gehäuse mit diesem kleinen Zoom, ich habe gerade mal nachgeguckt, 16 bis 50 Millimeter Objektiv für 500 €.
Boah.
Und das ist echt, es ist,
also, und sie hat einen APS-C-Sensor, der ist dann, der ist dann auch,
Superkamera.
Da hast du auf jeden Fall mal etwas kleinere Objektive als beim Vollformat. Ja.
Du hast einen Sucher, der ist zwar ein elektronischer, aber es ist ein Sucher drin. Ich finde die von der Bedienung her auch wirklich sehr, sehr angenehm. Und die macht wirklich sehr gute Fotos. Also wenn man sich, ein bisschen bemüht, kommt da wirklich unglaubliches Zeug bei raus. Ich habe einen Bekannten, der macht mit genau dieser Kamera, also Alpha 6000 mit diesem kleinen Objektiv, 16 bis 50 Millimeter, macht der Bilder, die der auf so riesige Fotoleinwände, ich weiß nicht, was das dann ist, irgendwie A0 oder so aufzieht und an die Wand hängt und du merkst nicht, dass er das mit so einer vergleichsweise kleinen, vergleichsweise günstigen Kamera gemacht hat.
Ja.
Das ist wirklich, die finde ich wirklich eine Wahnsinnsempfehlung und du hast halt die Möglichkeit, Wechselobjektive dran zu klatschen, und kannst das Ding halt ohne aufrüsten, wie du lustig bist.
Und das Beweis mal wieder, fotografieren ist halt 90% du und nur 10% die Kamera.
Und damit sind wir am Ende dieser Sendung. Reicht eure Fragen ein, wie das geht, findet ihr im Blog zur Sendung auf rind.de. Da gibt es einen Link zum Fragen-Einsendeformular, ebenso einen Link zum Bilderschau-Einsendeformular. Und die Bilderschau, die Extended Random Bilderschau, die wir am Anfang gemacht haben, die findet ihr bei Chris im YouTube-Kanal. Den Link dahin findet ihr auch auf rind.de oder ihr habt sowieso schon Chris' YouTube-Kanal abonniert. Chris Marquardt, vielen Dank.
Danke dir.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Wer redet, ist nicht tot.